Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Das erste Wochenende im Handball ist schon wieder vorbei und trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen haben wir natürlich eine Menge zu besprechen hier bei Kreisab. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und mit dabei seid und ich möchte mich direkt bedanken für die fantastische Resonanz zur Saisonvorschau und ich muss jetzt gerade nochmal in meine Datei schauen, wie viele Arbeitsstunden das denn gewesen sind und zwar waren es jede Menge, ja so Richtung 70 Arbeitsstunden, also diese Saisonvorschau, die frisst schon ordentlich Zeit, aber ich freue mich natürlich, dass ihr anscheinend sehr viel Spaß daran hattet und das erste Wochenende in der Handball-Bundesliga, das hat ja schon jede Menge geboten. Sensationelle Ergebnisse sind mit dabei gewesen und wahrscheinlich sensationelle Ergebnisse wird es auch geben in den kommenden Wochen und Monaten in der Champions League. Die steht heute nämlich bei uns im Fokus und wir sprechen über das, was bei den Männern noch passieren wird und natürlich auch das, was bei den Frauen so zu erwarten ist und es gibt auch ein Interview der Woche. Ich begrüße dort Jörn Persson, der spielt in der dritten Liga in Krefeld. Und als ich ihn eingeladen habe, hat er gedacht, ja, wir sprechen ein bisschen über Olympia. Aber er wusste in dem Moment nicht, dass ich das Interview erst nach Olympia sende. Von daher bin ich gespannt, wie ihr das einordnet, was er zu sagen hat. Wir sprechen unter anderem darüber, wie das so ist als Spieler in der dritten Liga. Denn da muss man sich ja auch nebenbei ein bisschen was aufbauen. Das ist nicht immer ganz so einfach. Und wie man eigentlich dann ja sein Leben so gestaltet, wie das aussieht bei einem Verein, der zwar ambitioniert ist, in die zweite Liga aufzusteigen, aber er dann auch dort zu den Abstiegskandidaten gehört. Aber ihr wisst, dass wenn wir international werden und auf Turniere und natürlich auch auf die Champions League vorausschauen, dann mache ich das immer mit dem Kollegen Björn Parzen und ich sage Bonjour nach Paris. Hallo Björn.
Bonjour Sascha. Ja, die letzten Tage Paris sind angebrochen. Nach 2 Monaten geht es dann auch wieder nach Hause. Genau.
Denn du bist noch unterwegs bei den Paralympischen Spielen und hast mir gesagt, du hattest ein tolles Finale im Goalball.
Ja, also wir hatten eigentlich 2 spannende Finals. Beim Goalball finden die Finals direkt hintereinander statt, Männer und Frauen. Bei den Männern ging es bis in die Verlängerung, als Japan gegen die Ukraine gewonnen hatte. Und bei den Frauen gab es ein politisch recht brisantes Finale zwischen der Türkei und Israel. Und die Türkei hat ihren Titel aus Tokio ziemlich deutlich verteidigt.
Ist das eine coole Sportart?
Es ist interessant zu sehen, weil es ist mal was ganz anderes. Aber es ist natürlich eine besondere Atmosphäre. Goalball wird von Sehbehinderten und Blinden gespielt. Das heißt, im Ball, der ungefähr 1,5 Kilo schwer ist, ist ein Klöckchen drin. Und die Spieler orientieren sich nur an den Aufprallgeräuschen des Balles und dem Klöckchen. Und wenn man dann in einer Halle mit 4.000 Besuchern ist, hört man am Tag ungefähr 78.000 Mal Quiet Please. Weil es muss absolute Ruhe herrschen, dass die Spieler sich bei der Verteidigung des Angriffs natürlich konzentrieren können. Und ich werde noch wochenlang dieses Quiet Please Play in den Ohren haben.
Quiet please, Björn. Das werde ich gleich sagen, wenn ich dich irgendwie unterbrechen muss, wenn deine Antwort zu lang ist. Aber Spaß beiseite. Freut mich, dass aber auch da so viele Zuschauer in der Halle sind. Ist das die gleiche Halle, wo in der Vorrunde in Paris Handball gespielt wurde?
Genau. Ich hatte jetzt 2 Monate die, wie wir kurz vorm sagen, SP6, also South Paris Arena Nummer 6. Das war die Halle, wo die Vorrunde des Handballturniers über die Bühne ging. Dann hatten wir 1,5 Tage Umbau für Gewichtheben und dann ging es bei den Paralympics weiter mit Goalball. Genau.
Also, das klingt nach einer runden Nummer insgesamt und interessant ja auch solche Sportarten mal mitzuerleben. Ich habe da ein bisschen was vom Tischtennis mitbekommen. Das ist eine Schweinerei, was da die Spieler teilweise machen. Die spielen den Return kurz hinters Netz und dann springt er wieder in die eigene Hälfte zurück, als hat der Gegner gar keine Chance. Naja, die einen sagen so, die anderen sagen so und sehen es als clever an, ne?
Vielleicht nur das kleine Insiderwissen zum Goalball, das wissen auch nur die wenigsten. Der Nationaltrainer der schwedischen Goalball-Nationalmannschaft ist kein geringerer als Magnus Wieslander.
Oh, das ist natürlich sensationell. Ja gut, also der weiß genau, wie man irgendwo reinwirft.
Ja, die Schweden hatten sich nur leider nicht für Paris qualifiziert, sonst hätte ich ihn dann nochmal getroffen. Er war ja vorher beim Handballturnier als Co-Kommentator des schwedischen Radios da.
Naja, in dem Fall muss man sagen, wenn sie sich nicht mal qualifiziert haben, dann muss vielleicht mal Stefan Löfgren ran.
Oder Stefan Olsson, einer von den drei, Max Selmayr.
Ja, genau, so ungefähr. Und jetzt beschäftigen wir uns aber nach ein bisschen Vorgeplänkel mit der Champions League-Saison der Neuen. Zunächst bei den Männern. Es gibt zwei Gruppen, wie immer, A8-Mannschaften. Und ihr kennt das Prozedere. Die ersten beiden qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die Mannschaften, die auf den Rängen 3 bis 6 ins Ziel kommen, die landen in den Playoffs. Und die letzten beiden der Vorrundengruppen, die scheiden aus. Und wir starten mit der Gruppe A. Da sind die Füchse Berlin mit dabei, die zum ersten Mal seit einiger Zeit in der Königsklasse um Punkte spielen werden. Dann haben wir Paris Saint-Germain, Wisła Płock, West Brem, Fredericia aus Dänemark, Sporting, Dynamo Bukarest und Eurofarm Palestar aus Mazedonien. Eine Gruppe, die allgemein als die einfachere Gruppe gilt. Würdest du mir da erstmal generell zustimmen?
Auf jeden Fall. Also die Füchse, nach 11 Jahren jetzt wieder dabei in der Champions League, können sich über mangelndes Losglück, meine ich, nicht beklagen. Also wir kommen ja gleich noch zur Gruppe B und da sind ganz andere Schwergewichte dann dabei. Also die Gruppe A ist von der Papierform deutlich einfacher, wobei es sind so, wie man so schön sagt, ein paar Dark Horses dabei. Wir kommen ja auf die einzelnen Teams gleich zu sprechen. Also Fredericia kann ich international wenig einschätzen. Die haben eine super Saison in Dänemark gespielt unter Gudmundsson. Und dann natürlich Eurofarm Palestar, letztes Jahr keinen Punkt geholt in der Gruppenphase in 14 Spielen. Also da weiß man nicht, wie die beiden sich dieses Jahr zeigen werden. Dynamo Bukarest, Sporting Lissabon kennen die Füchse aus der letztjährigen European League Saison. Und die anderen, Paris, Płock und West Brem, sind natürlich Mannschaften, die ganz oben auch mitspielen wollen.
Es ist eine spannende Gruppe, allein deswegen, weil so viele Unbekannte mit dabei sind. Du hast Fredericia ja schon angesprochen, Vizemeister geworden in Dänemark. Das war wirklich sehr, sehr überraschend. Aber vielleicht können sie auch in der Champions League überraschen. Und den Trainer hast du gerade schon genannt, Gudmundur Gudmundsson. Lass uns doch direkt mal mit dieser Mannschaft anfangen. Und dann blicken wir auf den Kader und sehen, da ist der ein oder andere Akteur mit dabei, den man kennt. Jewgeni Pewnow, Kreisläufer, ja, deutscher Kreisläufer. Also viele Jahre in der Bundesliga gewesen, spielt jetzt auf einmal Champions League und sie haben auch ein paar Ausländer mit dabei, aber es sind größtenteils Dänen und das ist eine Mannschaft, die wahrscheinlich dann übers Tempo kommt. Was weißt du über diese Truppe bislang schon?
Ja, man muss ja einfach nur die letztjährige dänische Saison sehen. Sie haben sich für die Finalspiele qualifiziert, haben das erste Spiel in Aalborg ziemlich deutlich verloren, gewinnen zu Hause mit einem und das entscheidende dritte Finalspiel in Aalborg haben sie nur mit einem Tor verloren. Wir waren da wirklich kurz vor der Sensation, den Überflieger, den Champions-League-Finalisten auch zu schlagen. Wenn man sich den Kader anschaut, ja, du hast Jewgeni Pewnow genannt, den kennen wir aus der Bundesliga. Ansonsten sind da jetzt nicht so viele bekannte Namen dabei. Vielleicht nur der Torwart Sebastian Franzen, ein Däne, und dann Spieler vielleicht Arno Widersson kennt man noch, einen weiteren Isländer mit Einar Olafsson, aber insgesamt vielleicht noch Sebastian Henneberg, den kennt man auch noch von früher, aber eine Mannschaft, wo man nicht sagt, die haben eine Handvoll Superstars oder die kommende dänische Generation. Was ich mir so angelesen habe aus Dänemark, sie sind wirklich über den Team Spirit gekommen, also ohne dass ein Spieler da super überragt hätte. Und ja, sie haben Aalborg in 3 Finals Paroli geboten, also schlecht werden sie nicht sein können. Und was man gesehen hat, was sie dann auch sofort nach der Finalserie gemacht haben, sie haben den Vertrag von Gudmundur Gudmundsson gleich bis 2027 verlängert. Also sie wissen dann schon, wer auch der Macher des Erfolges dahinter ist. Und deswegen, wenn man weiß, Gudmundur Gudmundsson, wo er war eigentlich immer erfolgreich gewesen, kann man was ausrechnen. Aber insgesamt, wenn man die Namen des Kaders sieht, ist das schon was anderes als die Kader der Mannschaften, über die wir gleich noch reden werden.
Die sind alle prominenter besetzt und einen Namen, den kenne ich auf jeden Fall auch noch, das ist Mats Andersen, der hat nämlich in der vergangenen Spielzeit beim Bergischen HC gespielt und weil die abgestiegen sind, kann er jetzt auf einmal Champions League spielen, also für ihn persönlich ist es dann doch am Ende noch relativ gut gelaufen. Fredericia, ja, das liegt, ich würde sagen, irgendwie so 1,5 Stunden nördlich von Flensburg mehr oder weniger, ja, schon an der Grenze, dass man übers Wasser fahren kann, mehr oder weniger, um sich dann grob Richtung Kopenhagen zu orientieren, also ja, die sind relativ zentral gelegen in Dänemark. Das heißt, die haben auch zumindest national sehr, sehr kurze Reisen, was die Auswärtsspiele angeht. Das heißt, die Belastung ist auch nicht so hoch. Das kommt da dann so einer Mannschaft wahrscheinlich auch noch ein bisschen entgegen.
Also ich sag mal, wer Zugfahrer ist, kennt Fredericia den Bahnhof. weil dort teilen sich die Züge, die dann rübergehen Richtung Kopenhagen und weitergehen Richtung Norden. Also man hat, wenn man Richtung Kopenhagen dann fährt und nicht mit der Fähre, mit dem Zug fährt, steigt man immer in Fredericia um. Also daher kennt man Fredericia vielleicht noch. Sie liegen wirklich sehr zentral. Also die Reisen, das ist ja in Dänemark sowieso überschaubar. Man ist ja selbst schnell von Kolding in Frederikshavn und das ist jetzt nicht so wie von Flensburg nach Balingen. Ja, aber ich sag mal, Sie müssen sich jetzt natürlich beweisen. Sie haben noch nie im Europapokal gespielt. Also Ihre erste Europapokalsaison und Sie müssen natürlich jetzt mal sehen, wie Sie mit so einer Doppelbelastung parat kommen. Das heißt, in der Woche Champions League, am Wochenende dänische Liga und Sie kennen das einfach noch gar nicht und Sie müssen sich da erstmal reinfinden.
Es wird deswegen auch sehr interessant werden, weil Sie ja gegen alle anderen Mannschaften genauso zum ersten Mal spielen, wie diese Mannschaften gegen Sie spielen werden. Total viele Unbekannte und das macht es aus meiner Sicht zumindest hochinteressant. Wir schauen auf die nächste Mannschaft, du hast sie ja auch schon erwähnt, Eurofarm Palliser aus Bitola und wir beide kennen den geschätzten Kollegen Zoran Misevski, der sehr, sehr umtriebig ist, der auch für den Verein arbeitet und der in Mazedonien ja so, ich sag mal, der Handballjournalist wahrscheinlich ist, weil er extrem viel auch macht, weil er diese Sportart genauso lebt wahrscheinlich, wie wir beide das tun. Und er hat mir sehr viel erzählt von dieser Truppe, die in der Vorsaison, wie gesagt, keinen Punkt geholt hat. Aber sie haben auch dieses Mal ein Upgrade bekommen, wobei auch ist nicht korrekt, denn in der Vorsaison hatte Mazedonien noch einen festen Startplatz und trotzdem hat sich die EHF wieder entschieden, sie mit reinzunehmen. Sie haben ein paar durchaus bekannte Spieler, also Nikola Mitrevski zum Beispiel, Nationaltorhüter, dann Filip Ivic, der Kroate, der mal beim VfL Gummersbach gespielt hat. Dejan Manaskov, den kennen wir auch noch aus der Bundesliga, genauso wie auf der anderen Seite auf Außen Bogdan Radivojevic. Und Ilja Abutovic haben sie zum Beispiel noch verpflichtet. Filip Kuzmanowski spielt dort. Also Nick Zechte, das sind einige Spieler, die wir aus Deutschland kennen. So schlecht können die nicht sein.
Gut, man muss natürlich, du hast sie als erste beiden genannt, sie haben ein neues Torwartduo, also das alte Torwartduo ist weg und man muss ja sagen, mit Nikola Mitrevski, der war wirklich ein super Rückhalt beim FC Porto und Filip Ivic, der mal in Gummersbach gespielt hat, mal eins der größten kroatischen Torwarttalente war, dann aber irgendwie ein bisschen ins Stocken geraten ist. Also im Tor sind sie wirklich nicht schlecht besetzt, da kann man auf jeden Fall sagen, die haben internationale Erfahrung im Tor und die Spieler, die du eben genannt hast, einer wie Kapitän Filip Kuzmanowski kennt man, dann haben sie eben Ilja Abutovic, der früher bei den Löwen war, für die Abwehr verpflichtet. Das sind schon Namen. Also man kennt dort deutlich mehr Spieler, als man zum Beispiel in Fredericia kennt. Man sollte natürlich auch einen wie Uroš Borsas, den Serben, im linken Rückraum nicht vergessen. Der war letztes Jahr der beste Werfer von denen. Bogdan Radivojevic mit Flensburg Champions League Sieger. Zarko Pečevski, ein bulliger Kreisläufer, so ein bisschen wie einer wie Stojančić Stojlov früher, hat auch in Deutschland mal gespielt. Und ja, sie haben einen Kader. Der Kader ist jetzt nicht schlecht. Also ich sehe den Kader deutlich stärker als im vergangenen Jahr. Mit Branislav Angelowski haben sie einen Trainer, der hat vergangene Saison mitten in der Saison übernommen, als es nicht lief. Aber sie haben es eben auch nicht geschafft, da die Punkte zu sammeln. Also ich gehe nicht davon aus, dass sie mit diesem Kader in diesem Jahr erneut punktlos sind. Speziell natürlich angesichts der Gruppe, in der sie spielen, mit Teams wie Fredericia, Dinamo Bukarest und Sporting Lissabon. Gegen die kann man in der von dir viel zitierten Hölle von Bitola sicherlich auch zu Hause mal punkten.
Ja, das glaube ich aber auch, dass das eine Hölle sein wird. Insbesondere, wenn die Spiele dann auch eng sind. Sie haben zum Beispiel in der Vorsaison auch im Heimspiel gegen Kiel relativ lange gut ausgesehen. Also da hatte der THW einige Probleme. Wir sprechen über das nächste Team, das ist Dynamo Bukarest. Hast du gerade schon gesagt, eine Mannschaft, die vielleicht für Palliser Bitola dann auch schlagbar ist, zumindest im Heimspiel. Die haben ihren Trainer verloren an Vesprem, da sprechen wir gleich dann auch noch drüber, logischerweise. Wie ist denn dieses Dynamo Bukarest einzuschätzen? Weil sie, als es noch dieses alte Format gab, in den Gruppen C und D, ja dort eigentlich nicht zu schlagen waren, sehr heimstark. Was traust du denen zu?
Ja, wir haben natürlich einen bekannten Trainer, der gekommen ist, der just auch einer der Vorgänger von Xavi Pascal in Vesprem war mit David Davies, der natürlich dreimal die Champions League als Spieler gewonnen hat mit Ciudad Real. Er war Weltmeister, er war Co-Trainer, jetzt Vardar Skopje, die Champions League gewonnen hat. Er war mit den Frauen von Vardar Skopje im Champions League Finale, war dann einige Jahre Trainer in Ägypten, war dann in Vesprem, war zuletzt in Ägypten tätig beim Club Al Ahly. Und das ist natürlich ein Fuchs. Das ist auf jeden Fall ein Trainer, der diese spanische Schule von Xavi Pascal in Bukarest auch fortsetzen wird. Und wenn man sich den Kader anschaut, das ist natürlich eine Veränderung im Kader, die trifft sie ein bisschen härter. Der Weggang von Luka Zindrić, ebenfalls nach Vesprem. Er ist mit Xavi Pascal gemeinsam nach Vesprem gegangen. Aber sie haben einen Isländer verpflichtet als Nachfolger. Den traue ich sehr viel zu. Der hatte nur sehr, sehr viel Verletzungspech in den letzten Jahren gehabt. Das ist Haukur Þrastarson. Der spielte vorher in Kielce. Der ist einer, der mit Sicherheit dort Akzente setzen kann, wenn er verletzungsfrei bleibt. Ansonsten bröckelt da so ein bisschen die langjährige Geschichte, dass es ein Farmteam des FC Barcelona war, wobei man natürlich sagen muss, Sportdirektor ist immer noch David Barufet, der ehemalige Torwart von Barca. Und sie haben mit Haniel Langaro wieder einen verpflichtet, der in Barcelona gespielt hatte. Sie haben mit dem Ägypter Ali Zain einen defensiv starken Mann, der früher in Barcelona war. Und sie haben mit dem Ukrainer Andriy Akimenko, den letztjährigen Torschützenkönig der European League, haben mit Miklos Rozsa einen starken Kreisläufer und natürlich, was sie auszeichnet, einen unglaublich guten Torwart mit Vladimir Zupara, dem serbischen Nationaltorwart neben der Milosavljev. Also der Kader ist gut besetzt und die vergangene Saison hat gezeigt, sie kamen bis ins Finalturnier der European League, haben dort beide Spiele verloren gegen deutsche Mannschaften, aber sie haben letztes Jahr unter Xavi Pascal gezeigt, dass sie international mithalten können. Und sie waren ja letztes Jahr schon ein bisschen angesäuert oder ein bisschen sehr angesäuert, dass sie nicht die Wildcard für die Champions League erhalten haben. Aber die haben sich jetzt eben durch die Teilnahme am Finalturnier der European League auch verdient. Der Kader ist gut. Sie sind absolut heimstark. Sie haben ein frenetisches Publikum in Bukarest, das wirklich da richtig Party und Welle macht. Und ja, es wird spannend zu sehen sein. Wir kommen ja gleich auch noch auf Sporting Lissabon zu sprechen. Dieses Trio Sporting, Dinamo und Füchse war ja letztes Jahr in der Hauptrunde in einer Gruppe drin und da hat Lissabon ja alle vier Spiele gegen diese beiden Mannschaften gewonnen und ich glaube, da ist schon ein bisschen ein Revanche-Gedanke zumindest gegen Lissabon dann auch dabei. Bukarest sehe ich eine Mannschaft, die unter den ersten sechs einlaufen kann, je nachdem eben wie stark oder wie schwach sich Orhan Pelister da präsentiert.
Jetzt gehen wir weiter nach Ungarn. Dort spielt eine Mannschaft in West Brem, die so gut ist, dass jeder jedes Jahr denkt, die könnten die Champions League auch gewinnen. Und wenn ich mir den Kader angucke, denke ich das auch in diesem Jahr. Da sind beispielsweise auf Linksaußen Hugo Descar und Bjarkima Elisson mit dabei. Sehr, sehr gute Spieler. Am Kreis Ludovic Fabregas. Sehr, sehr guter Spieler. Dann haben sie mit Eldera auf Rückraum Mitte einen ägyptischen Spieler, der extrem gut ist. Sie haben aber auch nochmal eben Luka Cindric mit dazu geholt. Und auf Rückraum rechts beispielsweise Lucas Sandell und Nedim Remili. Ja, ich weiß, sie haben Omar Yahia verloren. Ein sehr, sehr guter Spieler, wie ich finde. Richtig, richtig, richtig guter Mann. Aber eben auch einen guten Ersatz geholt mit Lucas Sandell und Xavi Pascual als neuen Trainer. Ich glaube, bei all den Kadern, die sie in den letzten Jahren hatten, da war viel, viel Qualität mit dabei. Jedes Mal. Ist das jetzt nun der beste Trainer, den sie jemals hatten? Und ich traue ihnen alleine deswegen deutlich mehr zu als in den letzten 2-3 Jahren. Wie siehst du das?
Ich weiß nicht, wie lange wir diese Champions League-Vorschauen schon machen. Und am Schluss kommt immer die Frage, welche vier Mannschaften sind in Köln? Das ist bei mir immer West Brem dabei gewesen. Die letzten 2 Jahre haben sie es eben nicht geschafft. Da sind sie zweimal ausgeschieden gegen Aalborg, gegen Kielce. Aber ich sage jedes Jahr, der Kader ist super. Und jetzt haben sie. Sie haben eben mit Xavi Pascal einen absoluten Erfolgstrainer. Der hat die Champions League 3-mal mit Barcelona gewonnen. Der hat in Bukarest gezeigt, dass er auch eine Mannschaft aufbauen kann, wo, sagen wir mal, ein paar Stars eben auch dabei waren. Und der einzige Knackpunkt, den ich bei West Brem Kader wirklich sehe, ist der Rückraum links. Patrick Ligetvari ist eher ein Abwehrspezialist. Sergej Kozorotow ist ein russischer Shooter, der, wenn es gut läuft, auch mal 10 Tore machen kann, aber wenn es schlecht läuft, auch mal 10 Fackhacken werfen kann. Dem fehlt da ein bisschen die Konstanz. Ansonsten, ich sage immer noch, einer meiner Lieblingsspieler, der wurde jetzt noch gar nicht von dir genannt, auf rechts außen, der Weißrusse Mikita Vailupau, ein begnadeter Gegenstoßspezialist. Und sie haben wirklich einen Top-Kader im Tor. Rodrigo Corrales und Mike Jensen haben beide schon die Champions League gewonnen. Irgendwann muss es für West Brem doch mal klappen. Also sie haben 4-mal im Finale gestanden, davon 3-mal in Köln, haben nie die Trophäe gewonnen, waren 7-mal in Köln dabei, waren die letzten 2 Jahre nicht dabei. Und deswegen denke ich mal, das Ziel ist auf jeden Fall Köln und dann dort vielleicht auch mal irgendwie mal diese Trophäe gewinnen. Also ich sehe sie neben dem FC Barcelona auf jeden Fall von der Konstellation, von der Papierform als die Favoriten an. Sie haben im letzten Jahr eigentlich recht konstant gespielt, dann aber 2 dumme Spiele verloren, die sie den Durchmarsch ins Viertelfinale gekostet haben. Und wer weiß, wie die Konstellation dann eben ist, weiß, wenn du aus diesen Playoffs kommst, triffst du auf jeden Fall auf einen Top-Gegner im Viertelfinale. Und da sind sie eben 2-mal an dem jeweiligen Finalisten des Jahres gescheitert, mit Kielce und Aalborg. Deswegen würde es auf jeden Fall deren Ziel sein, diese Gruppe zu gewinnen oder zumindest Zweiter zu werden. Wobei ich sage, sie werden diese Gruppe auch gewinnen, wenn alles normal läuft, weil Xavi Pascal zieht da mal nicht die Zügel an. Das ist jetzt nichts gegen Momir Ilic, aber ihm fehlte vielleicht auch diese Trainererfahrung noch ein bisschen, die Xavi Pascal definitiv hat.
Jetzt sprechen wir über den polnischen Meister. Und nein, das ist nicht Kielce, das ist Wisła Płock. 2011 haben sie zum letzten Mal die Superliga in Polen gewonnen und danach sind sie immer Vizemeister geworden. Teilweise unfassbar knapp. Ich finde, in den letzten ein, zwei Jahren hatte sich das ein bisschen angedeutet, dass sie wieder polnischer Meister werden können. Sie haben es geschafft auf spektakuläre Art und Weise. Kielce ist jetzt aktuell dann logischerweise der Vizemeister. Sie haben einen sehr guten und interessanten Kader. Sie haben beispielsweise mit Hallgrimsson einen fantastischen Torhüter. Sie haben mit Michał Daszek einen tollen Rechtsaußen, der Pole, also auch noch jemand, der aus dem Land selber kommt. Sie haben Miha Sarabets, der ja viele Jahre in Kiel gespielt hat. Das ist eine, ja, wie ich finde, eine Mannschaft, die einigen anderen Teams Schwierigkeiten bereiten kann.
Das auf jeden Fall. Also den Kader, den du ja schon besprochen hast, da sind ja auch noch ein paar andere drin. Unter anderem ein Neuzugang, ein absoluter Rohdiamant des europäischen Handballs. Hinter dem waren alle Top-Mannschaften her, nämlich Mitja Janz aus Slowenien. Das ist der Bruder von Plas Janz, dem Champions-League-Sieger von Barcelona. Der war letztes Jahr Top-Torjäger in Celje und der hatte Angebote von überall und ist jetzt eben nach Wisła Płock gewechselt. Und der wird dort richtig jetzt auch zur Geltung kommen, denke ich mal. Sie haben mit Xavi Sabaté einen Trainer, der in West Brem war, der jetzt schon viele Jahre in Płock ist und der ja auch mit Płock schon zweimal im Finalturnier der European League stand. Und gerade, sage ich mal, im Tor, das Duo Mirko Alilovic, Viktor Hallgrimsson, der jetzt aus Nantes kam, ist top besetzt. Und gut, man hört die Gerüchte, dass Viktor Hallgrimsson nächstes Jahr dann der Ersatz von Gonzalo Pérez de Vargas in Barcelona werden soll. Das spricht ja allein schon für seine Klasse. Und dafür haben sie ja schon für 2025 Torbjörn Bergerud verpflichtet, der aus Goldstadt kommt. Und natürlich für 25, und das ist, meine ich, jetzt schon der Top-Transfer der kommenden Saison, mit Melvin Richardson, den MVP des diesjährigen IHF Final Four in Köln von Barcelona. Und das unterstreicht absolut die Ambitionen, die dieser Verein hat. Sie sind finanziell gut aufgestellt. Wie gesagt, mit Sabaté einen erfahrenen Trainer. Sie haben eine sehr internationale Mannschaft mit Spielern aus Bosnien, aus Tschechien, aus Russland, aus Slowenien, hast du eben schon genannt. Und natürlich auch ein, zwei starke polnische Spieler. Natürlich Michał Daszek. Und ich sehe Płock auch als eine Mannschaft, die in diesem Jahr nach einigen Zittersaisons, wo sie es immer haarscharf geschafft haben in die Playoffs, die es auch dieses Jahr schaffen können. Man muss ja auch nur denken, vor zwei Jahren haben sie im Viertelfinale in Magdeburg im Endeffekt mit zwei Toren Unterschied das Viertelfinale in beiden Spielen verloren. Und Magdeburg wurde danach Champions-League-Sieger. Also und das mit einem Kader, der deutlich schlechter war, als er jetzt ist. Deswegen also Płock ist für mich auf jeden Fall eine Mannschaft, die in dieser Gruppe unter die Top 6 kommt.
Was kann Sporting bieten? Natürlich die Costa-Brüder, die sind sensationell, müssen wir nicht drüber reden. Deswegen sparen wir uns die erneute Lobsagung in deren Richtung, was die auch alles vielleicht mal erreichen können und so weiter und so fort und wo sie vielleicht in drei oder vier Jahren mal spielen, denn eigentlich müssen sie da weg und woanders ihr Glück versuchen, weil sie so gut sind. Aber der Vorteil ist, die sind extrem eingespielt. Sie haben eine Liga, in der sie sich es leisten können, auch das eine oder andere Spiel mal mit halber Kraft anzugehen, weil sich sowieso gewinnen werden. Ich finde, die sind gefährlich. Also vielleicht so gefährlich, dass sie in Richtung Platz 3 oder 4 gehen können, oder hältst du das für ausgeschlossen?
Also man muss ja in die portugiesische Liga mal schauen. Da war, ähnlich wie in Polen mit Kielce, war da ja die ganze Zeit jetzt FC Porto war Meister. Und diese Saison oder in der vergangenen Saison 23/24 hat Sporting dort alle Titel gewonnen. Supercup, Liga und Pokal. Und haben in allen drei Wettbewerben haben sie FC Porto entthront. Das war für sie ein Riesenerfolg. Vor allem damit verbunden, dass sie dieses Jahr dann eben auch in der Champions League spielen. Wir haben die Costa-Brüder angesprochen. Das ist sowas wie Matthias Gitzel. Das ist natürlich Spieler, die in die Champions League gehören. Wo sie spielen werden, weiß man nicht. Was man eben nur hört, ist, dass Sporting Lissabon gesagt hat, es gibt nur das gesamte Costa-Trio, also nicht nur die beiden Brüder Francisco und Martin, sondern auch den Trainer Ricardo, und das für 4 Millionen, was man irgendwann mal hörte. Deswegen muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber generell, der Kader ist eingespielt, es gab wenig Wechsel im Kader und sie haben sich ausgerechnet vom FC Porto mit Diogo Braquinho verstärkt, einem Außen, auch Außen der portugiesischen Nationalmannschaft, und die letzte Saison hat gezeigt, sie haben zweimal gegen die Füchse gewonnen, sie haben zweimal gegen Dynamo Bukarest gewonnen, der European League, sind dann knapp an den Rhein-Neckar-Löwen gescheitert im Viertelfinale, wo sie dann aber auch wirklich bis quasi zum letzten Angriff, den David später abwehrte, die Chance hatten, ins Finalturnier einzuziehen. Also ich rechne damit, wenn man sich die Tabelle anschaut, es wird hinter West Brem, wird es ziemlich eng werden, sage ich jetzt mal, um die Plätze 2 bis 5, und da gruppiere ich Sporting auf jeden Fall ein. Also auf jeden Fall vor Bukarest, vor Eurofarm und vor Fredericia.
Zwei Mannschaften haben wir noch und eine davon ist Paris Saint-Germain mit einem tollen Torhüter-Duo, wie ich finde. Andreas Palika und Yannick Rehn ergänzen sich sehr gut. Omar Yahia ist neu mit dabei, aus West Brem gekommen. Danny Barnes vom HSV und natürlich hat der große Superstar, für viele der größte aller Zeiten, Nikola Karabatic, seine Karriere beendet. Was ist für diese Mannschaft möglich, wo die Erwartungshaltung natürlich immer sehr, sehr hoch ist? Sie haben aber jetzt zuletzt auch den Supercup gegen Nantes dermaßen in den Sand gesetzt, dass ich nicht weiß, was ich von dieser Mannschaft aktuell halten soll.
Gut, sie wurden wieder französischer Meister, wenn auch knapp. Sie haben das Pokalfinale gegen Nantes verloren, sie haben den Supercup gegen Nantes verloren. Ja, was soll man von dieser Mannschaft halten? Ziel ist immer Köln. Sie waren auch in den letzten 10 Jahren 8-mal dabei, das muss man ja auch sagen. Das ist ja auch nicht so einfach, dahin zu kommen. Sie haben das Ding noch nie gewonnen. Und sie hatten, denke ich, viel bessere Kader, als sie es diese Saison hatten. Ja, Nikola Karabatic war natürlich eine Galionsfigur. Aber vielleicht ist es auch in der französischen Nationalmannschaft. Vielleicht wird das Spiel jetzt ein bisschen schneller. Also Raúl González, der Trainer, hat seinen Vertrag nochmal verlängert. Das ist ja auch ein Zeichen des Vereins, dass man dort auf Kontinuität setzt. Wo man schon befürchtet hatte, als er 17 die Champions League mit WADA gewonnen hatte, hat man ihn ja verpflichtet, dass er im nächsten Jahr daneben auch gewinnt. Und das hat eben seither nicht geklappt. Ja, also die Torhüter sind auf jeden Fall bärenstark. Palika und Rehn, absolut erfahrene Torhüter. Dann hat man natürlich mit Elohim Prandi im linken Rückraum den Spieler, der mit seinem Jahrhunderttor in die Geschichte eingegangen ist, im EM-Halbfinale gegen Schweden, diesem direkt verwandelten Freistoß. Man hat auf der rechten Außenbahn mit Ferran Solé und David Balaguer zwei gute Spanier. Man hat, das wird immer wieder vergessen, den aktuellen Torschützenkönig der Champions League dabei, Kamil Subczak, den Polen, der allerdings auch alle 7 Meter geworfen hat. Und wie du sagst, ich setze sehr große Stücke auf Omar Yahia, den Ägypter. Der hat also in West Brem in der Zeit, wo er da gespielt hat, sich toll entwickelt. Der führt die ägyptische Nationalmannschaft, der ist ein Führungsspieler. Die Frage ist es eben, wird es angesichts der Konstellation in der Gruppe nachher reichen, um nach Köln zu kommen? Weil sie werden natürlich vorne landen, aber sie werden im Viertelfinale dann auf jeden Fall auf eine Mannschaft aus der anderen Gruppe treffen, die deutlich stärker ist. Und damit muss man eben mal sehen, wie es ausgeht. Oder sie werden nicht Zweiter und haben dann vielleicht den Vorteil, dass sie nochmal jemand aus der ersten Gruppe treffen. Also ich sage mal, Paris gehört unter die ersten 6. Paris gehört für mich im Kampf, da reden wir jetzt gleich drüber, mit den Füchsen um den 2. Platz in dieser Gruppe hinter West Brem. Und wenn alles optimal läuft, können sie es nach Köln schaffen. Aber der Kader ist nicht mehr so stark, wie er in den vergangenen Jahren mal war.
Wir haben jetzt vor 2 Tagen ja erst in der letzten Folge der Saisonvorschau über die Füchse Berlin gesprochen. Deswegen sparen wir uns das an der Stelle. Wer noch mehr über die Füchse hören möchte, der kann da gerne nochmal reinhören. Und ich hätte von dir gerne eine finale Einschätzung, was diese Gruppe angeht. Du hast ja gerade schon gesagt, für dich wird West Brem diese Gruppe gewinnen. PSG und die Füchse, einer von beiden wird auf Platz 2, der andere auf Platz 3 landen. Was passiert dahinter?
Dahinter passiert Folgendes. Fredericia und Eurofarm Pallister schaffen es nicht in die K.O.-Phase. Ich schätze ein, dass Blotz, also fangen wir oben an, West Brem, dann sage ich mal Berlin auf 2, Paris auf 3, Blotzk auf 4, Sporting auf 5 und Dynamo auf 6.
So, dann hätten wir das erstmal geklärt. Jetzt haben wir schon relativ lange miteinander geplaudert. Wir müssen mal kurz durchatmen, super kleine Pause und dann sind wir sofort zurück und schauen in die Gruppe B. Da sind wir wieder, als wären wir nie weg gewesen. Die nächste Gruppe, die ist die Gruppe B, auf die schauen wir mit dabei. Der deutsche Meister und Pokalsieger, der SC Magdeburg, Aalborg, Barcelona, Kielce, Szeged, Nantes, Zagreb und Kolstad. Kurz und knapp, Björn, ist das die stärkste Achtergruppe, die es in der Champions League je gegeben hat?
Also wenn man allein mal schaut, dass alle 3 im Wettbewerb verbliebenen Mannschaften, die in diesem Jahr beim Final Four dabei waren, in diese Gruppe einsortiert wurden und Kiel eben nur European League spielt, muss man natürlich sagen, das ist mit die stärkste Gruppe. Und speziell, wenn man dann auch sieht, wie sich Rick Szeged entwickelt hat, Kielce trotz einiger Abgänge immer noch eine Top-Mannschaft hat, muss man wirklich sagen, es wird wieder eng verkolstert, um überhaupt in die K.O.-Runde zu kommen. Und der Kampf um die Spitze wird wirklich ein ganz enger werden. Ja, es ist eine Traumgruppe.
Aalborg, das ist die Mannschaft, mit der wir starten. Und just heute, kurz bevor wir miteinander angefangen haben zu sprechen, hat Aalborg den Transfer von Juri Knorr offiziell gemacht für den Sommer 2025. Ist jetzt keine große Überraschung mehr, aber sie haben es auch geschafft, Verträge zu verlängern mit wichtigen jungen Spielern, nämlich mit Thomas Arnoldsson und auch mit dem Rückraumrechten, mit Mats Höxer. Also das ist wirklich eine fantastische Truppe, was den Rückraum angeht für die Zukunft. Sie haben natürlich jetzt nicht mehr Mikkel Hansen im Rückraum, der hat aber immer weniger gespielt in den vergangenen Monaten. Jetzt kann man sagen, gut, seine Zeit in Aalborg ist vielleicht nicht so gelaufen, wie man sich das unbedingt vorgestellt hat. Sie haben eben diesen Champions-League-Titel nicht geholt. Sie haben es nicht geschafft, ihm da nochmal einen ganz speziellen Abschied zu verschaffen. Aber immerhin ist er ja nochmal Olympiasieger geworden. Also ist, glaube ich, auch ganz in Ordnung. Und ja, das ist schon eine tolle Mannschaft mit Niklas Andin im Tor, mit einem Sebastian Barthold auf links außen und einem Christian Bjørnsen auf rechts außen. Die beiden Norweger am Kreis sind sehr auch gut aufgestellt mit einem Simon Halt, der natürlich in der Abwehr enorm präsent ist. Die Rückraumspieler habe ich genannt, Henrik Mølgaard, auch für die Defensive eine absolute Bank. Die haben aus meiner Sicht mit dem neuen deutschen Trainer Mike Machulla auch wieder gute Aussichten in Köln zu landen.
Auf jeden Fall. Also Aalborg ist für mich, auch wenn die Namen des Kaders vielleicht erstmal nicht vergleichbar sind mit West Ham oder Barcelona, als Mannschaft ist Aalborg super stark. Und ich glaube, Mike Machulla hat dort ein sehr gut bestelltes Feld übernommen von Stefan Madsen, der lange Jahre dort Trainer war. Und ich denke, wenn man Mike Machulla kennt, der auch diese skandinavische Art und Weise schon in Flensburg gespielt hat, ist das eine richtige Herausforderung. Natürlich hat man den Druck jetzt, dass nach zwei Champions-League-Finals, 22 und 24, jeder sagt, die müssen jedes Jahr nach Köln. Aber ich glaube auch, sie werden es schaffen, weil man muss zwei Sachen sehen in dieser Mannschaft. Die beiden Jungen, die du schon genannt hast, mit Mats Höxer, ist momentan leicht angeschlagen, und natürlich dem Supertalent Thomas Arnoldsson, haben sie zwei Spieler, die in der vergangenen Saison schon Mikkel Hansen, was die Tore betrifft, den Rang abgelaufen haben. Und im Endeffekt, wenn man ehrlich ist, auch im Champions-League-Final Four in Köln die tragende Rolle in dieser Mannschaft übernommen haben. Und dann kommt einer, der ist letztes Jahr dorthin gewechselt, Alex Flach, der Slowene, der wurde Zweiter der Torschützenliste bei den Olympischen Spielen in Paris, und der hat in dem einen Jahr in Aalborg eine ganz tolle Entwicklung gemacht, und man hat eben als Neuverpflichtung Miguel Martins aus Szeged, wo man denkt, passt ein Portugiese in eine skandinavische Mannschaft, aber wer das Spielsystem der Portugiesen kennt, er hat immer 7-6 gelernt gehabt und war in Szeged auch als schneller Spielmacher geplant. Er passt also sehr gut in dieses gesamte Tempospiel hinein. Natürlich mit Niklas Landin im Tor, sowas wie die Lebensversicherung dann auch überhaupt, muss man dann sagen, also überragend, auch ein olympisches Turnier in der Abwehr mit Simon Halt und Mølgaard, ein Duo, ein sehr, sehr starker Innenblock. Und für mich ist Aalborg eine Mannschaft, die unter normalen Voraussetzungen, wenn die wichtigen Spieler eben nicht verletzt werden, ist das eine Mannschaft, die es auf jeden Fall wieder nach Köln schaffen kann.
Das sehe ich auch so. Äußerst spannend ist auch das, was sich beim FC Barcelona tut, weil dieser Verein natürlich glorreich ist, weil er in den letzten 4 Jahren 3-mal die Champions League gewonnen hat, weil Carlos Ortega es geschafft hat, dieses Erbe von Xabi Pascual anzutreten und das sehr erfolgreich zu tun. Und trotzdem, man weiß, sie haben nicht mehr die finanziellen Möglichkeiten wie in der Vergangenheit. Sie müssen ein bisschen was tun. Trotzdem haben sie beispielsweise ja immer noch solche Leute wie Dika Mem, Dom Markuz. Dann haben sie Timothy Ingessa, Jonathan Karlsbogert, der da ja eher eine untergeordnete Rolle spielt. Sie haben wie immer überragend gute Außen. Sie haben Emil Nielsen und Gonzalo Perez de Vargas im Tor. Boah, ist schon wieder bockstark.
Also man muss sagen, wir haben eben über Torwart-Duos gesprochen. Das ist das Torwart-Duo überhaupt. Also Perez de Vargas und Nielsen, wenn man das sieht, der Goldmedaillengewinner und der Bronzemedaillengewinner von Paris und von Lille, neben Andy Wolf, überragend beim Olympischen Turnier, seit Jahren überragende Spieler. Also dieses Duo, und natürlich muss man ja auch sehen, für Gonzalo Perez de Vargas, er ist ja einer von zwei Spielern mit Aitor Arinho, der die Champions League 5-mal in Köln gewonnen hat, ist es die Abschiedssaison aus Barcelona. Er wechselt nächstes Jahr nach Kiel. Und der ist immer motiviert, aber er wird natürlich besonders motiviert sein, sein letztes Spiel für den glorreichen FC Barcelona dann auch in Köln zu absolvieren und wenn möglich da ein Finale. Und ja, die Mannschaft ist wirklich bärenstark. Und man muss ja sehen, es haben immer wieder Spieler die Mannschaft verlassen. Dieses Jahr ist die Mannschaft größtenteils so geblieben wie im Vorjahr. Man muss ja sehen, nächstes Jahr gehen Melvin Richardson und Gonzalo Perez de Vargas. Und die haben eben in der Hinterhand noch diese beiden jungen Spieler, die beiden Čikuša-Jeličić-Brüder, wobei einer gerade nach Montpellier ausgeliehen ist und Peter ist geblieben. Die beiden haben ja quasi Spanien allein zum U20-EM-Titel wieder geworfen. Peter war der jüngste, Giorgio war der jüngste Champions-League-Sieger aller Zeiten. Er hat auch schon in Köln gespielt gehabt. Und dieses junge Duo rückt dann eben nach und sie bauen dann die Mannschaft eben auf. Man hat einen ganz jungen mit Domen Makutsch, der ist jetzt wieder fit, der war lange Zeit verletzt. Und ich sag mal, als Garantie-Angriff mit Dicker Mem, wenn er nicht unbedingt auf derselben Position wie Matthias Gitzel spielen würde, würde man sagen, der beste Rückraumrechte der Welt. Oder ist eben Gitzel noch ein bisschen davor. Und ja, also wo man immer sagen kann, okay, am Greis ist im Endeffekt nur ein wirklich starker Spieler mit Luis Frade. Den müssen wir ein bisschen in Watte einpacken. Aber ansonsten auf den Außenbahnen und überall top besetzt. Und wenn ich ehrlich bin, für mich ist Barcelona in der Konstellation auch wieder der Favorit nach Köln. Und wenn nicht sogar der Favorit auf die Trophäe.
Bei Dicker Mem ist halt wichtig, dass nicht noch 6 Sekunden auf der Uhr sind und seine Mannschaft mit einem Tor führt. Das ist halt ne, etwas, was man vermeiden sollte.
Dann sollte man ihm nicht mehr den Ball geben.
Ja, genau. Hey, das musste jetzt sein an der Stelle. Sorry für den Spaß in Richtung Dicker Mem, aber ich glaube, er kann es vertragen bei all den Titeln, die er bislang schon gewonnen hat. Die nächste Mannschaft, über die wir sprechen, ist Kielce. Und Andreas Wolf ist nicht mehr mit dabei. Es hat ein bisschen was an Veränderung, an Entwicklung gegeben, vielleicht in die falsche Richtung in Kielce. Aber sie haben natürlich immer noch Alex Duschebaev, ein herausragender Spieler. Sie haben Dylan Nahi, das ist, wie ich finde, ein sehr, sehr guter Linksaußen, absolute Weltklasse. Sie haben auf der anderen Seite Arkadiusz Morito, auch ein absoluter Topspieler. Sie haben einige gute Rückraumspieler mit sehr viel Erfahrung, wie beispielsweise Igor Karadzic. Dann haben sie noch Dani Duschebaev, Jorge Makeda ist jetzt neu mit dabei am Kreis. Sehr interessant, Theo Monar und Asim Karalek, auch ein sehr, sehr guter Kreisläufer auf internationalem Spitzenniveau. Die sind gefährlich, aber ich finde, sie haben an Qualität verloren in den letzten 1-2 Jahren.
Ja, absolut. Und speziell, man hat jetzt den Hype gesehen, die Rückkehr von Andi Wolf in die Bundesliga, welche Rolle Andi Wolf in Kielce gespielt hat. Also er war von der Anzahl der Paraden und auch von den wichtigen Paraden ganz klar die Nummer 1 in der Champions League in der vergangenen Saison mit Gonzalo Perez de Vargas gewesen. Und wenn man jetzt sieht, das Torwart-Trio in Kielce ist Miloš Valach, Behir Kordalija und Sandro Mistric aus Kroatien. Und alle drei zusammen werden in einem Spiel nicht so viele Bälle halten, wie Andi Wolf sie alleine gehalten hat. Und das ist natürlich eine Sache, wenn man als Abwehr weiß, die Torwartposition ist schwächer als im Vorjahr, weiß man nicht, wie stark da noch die Abwehr ist, wie viele Ballgewinne dann eben erreicht werden. Sie haben immer noch, du hast die Spieler genannt, immer noch einen Top-Kader. Ich finde eben, eine Position ist dann eben auch, dort haben sie quasi mit HBC Nantes getauscht, da ist Nicolas Tonnard ist wieder zurückgegangen, dafür kam Theo Monar, ein junger Franzose nach Kielce, und sie haben eben auch Haukurt Rostasson verloren auf der Mitte, aber da haben sie immer noch gute Spieler. Aber gerade Nicolas Tonnard, der ist ein bisschen untergegangen in Kielce, der hat eine sehr gute Saison gespielt. Und ja, also Spieler wie Dylan Nahi und Benoît Cancout auf den Außen sind immer noch super und sie werden auch nicht zu kämpfen haben, um sich dann für die K.O.-Runde zu qualifizieren. Aber mit dem Kader, den sie jetzt haben, sind sie für mich nicht unbedingt ein Kandidat für Köln.
Glaube ich auch nicht. Vielleicht sind die goldenen Zeiten in Kielce vorbei, wer die Entwicklung dieser Mannschaft bzw. des Vereins noch viel genauer beobachtet hat in den vergangenen Jahren. Der wird wahrscheinlich meiner These an der Stelle durchaus zustimmen. Wir schauen auf einen Verein, den du gerade schon erwähnt hast. Das ist HBC Nantes, französischer Pokalsieger und auch frisch gebackener Supercup-Sieger. Ein Verein, der sich auf eine tolle Fanbasis stützen kann. Die sind wirklich sensationell, was die da immer abliefern. Und sie haben auch eine interessante Mannschaft, denn sie können ein Torhüter-Duo aufweisen mit Ivan Pesic und Ignacio Biosca, das viel Erfahrung hat. Sie haben Valero Rivera auf Linksaußen. Auch ein Mann mit äußerst viel Erfahrung. Nicolas Tonnard, hast du gerade gesagt, ist zurück am Kreis. Aymeric Min und Rok Ovnicek, wie ich finde, interessante Spieler auf Rückraum Mitte. Aber ihnen fehlt ein bisschen die Tiefe im Kader.
Denen fehlt die Tiefe im Kader. Wo sie ganz stark besetzt sind, ist am Kreis. Also sie haben ja nicht nur Nicolas Tonnard aus Kielce zurückgeholt, sondern auch Matej Gaba, auch ein sehr erfahrener slowenischer Kreisläufer. Und sie haben einen, an den kann sich die deutsche Mannschaft vielleicht ein bisschen erinnern, mit Chuichi Yoshida, den japanischen Kreisläufer. Also sie haben 3 ganz unterschiedliche Kreisläufer. Also auf dieser Position sind sie wirklich gut besetzt. Aber der Kader an sich ist schon ein bisschen schwächer als in den Vorjahren, muss ich sagen. Und natürlich muss man sehen, mit Viktor Gisli Alcrimson, den haben wir eben schon genannt, bei Wisla Plotz ist ein überragender Torwart gegangen. Natürlich, Pesic und Biosca haben Erfahrung, aber Alcrimson war schon die klare Nummer 1. Ein Spieler, wo man schauen muss, wie er sich entwickelt, ist natürlich Aymeric Min, der war jetzt auch schon in der französischen Nationalmannschaft dabei und auch im rechten Rückraum Julien Boss. Der hat eine ganz starke vorletzte Saison in Montpellier gespielt, aber kam in Nantes jetzt nicht so ganz zum Tragen. Nantes ist, ich sage es mal ähnlich wie Kielce, eine Mannschaft, die eigentlich die Top 6 erreichen müsste, aber dann natürlich mit anderen Teams, über die wir gleich reden, mit Zagreb und Kolstad um diesen sechsten Platz kämpfen wird. Von der Breite des Kaders, also wenn einer von den erfahrenen Spielern ausfällt und gerade sie haben mit Jorge Makeda natürlich jemanden, der die einfachen Tore aus dem Rückraum macht und zudem die Abwehr gestärkt hat, verloren, da muss man sehen, ob das nachher reichen wird. Also es wird um Platz 6 gehen in dieser Gruppe für Nord.
Das glaube ich auch. Sprechen wir über Pick Saget. Sehr, sehr interessant, was die alles tun für die nächsten Jahre, um sich da besser aufzustellen. Angeblich wird Blas Jans dahin gehen. Es gibt Gerüchte um Lukas Nilsson, um Olli Mittun. Jim Gottfridsson wird dahin kommen, eventuell Hampus Wann. Es liegt natürlich daran, dass sie dann jetzt einen schwedischen Trainer haben mit Mikael Appelgren und Jonas Schellmann als Co-Trainer. Also da sind sie sehr, sehr prominent aufgestellt. Er hat ja auch die letzten Jahre seiner Karriere, also Jonas Schellmann, in Szeged gespielt. Sie haben, wie ich finde, ein super Linksaußen mit Sebastian Frimmel, mit dem Österreicher, absolut unterschätzt im internationalen Vergleich. Roland Mikler, ein sauerfahrener Torhüter, daneben Tobias Tholin, der ganz anders spielt, als Mikler das tut, und Lab Kalarasch am Kreis beispielsweise, Vince Banhindi, natürlich absolut top, und mit Jeremy Toto, ein Franzose, der auch nicht der allerschlechteste ist, aber der Rückraum, der ist noch ein bisschen dünn besetzt, obwohl sie jetzt mit Janus Marason einen sehr guten Spieler aus der Bundesliga vom SC Magdeburg verpflichtet haben, Magnus Röth, aber der ist auch immer ein bisschen verletzungsanfällig. Wie ist diese Mannschaft zu bewerten und wird die erst in der Saison 25-26 wirklich so gut sein, wie sie sich das in Szeged erhoffen?
Genau das wäre mein Punkt gewesen. Also Szeged träumt jedes Jahr davon, endlich mal nach Köln zu kommen. Die letzten zwei Jahre kam es dann tatsächlich in den Playoffs immer zum Duell gegen West Brem, wo sie eine Klatsche nach der anderen kassiert haben. Eigentlich ist das wieder wie immer ein Viertelfinalkandidat. Aber sie werden jetzt so richtig stark in der kommenden Saison. Also ich habe ja auch die Namen gelesen, die du genannt hast. Da muss man eben sehen, auch wer nun alles kommen wird. Also Hampus Wanne soll ja angeblich dann auch noch dabei sein. Da muss man eben sehen, sie haben eben den Vorteil, sie haben jetzt nicht nur ihren Salami-Produzenten Pick als Sponsor, sondern auch die OTP-Bank, das ist einer der größten Banken in Ungarn. Und das Interessante, die waren früher Sponsor in West Brem. Die sind also nach Szeged gegangen. Sie haben eine ganz tolle Halle mit einem ganz begeisterungsfähigen Publikum. Sie haben eine starke Mannschaft. Sie haben im letzten Jahr völlig überraschend einen Katastrophenstart in die Champions League hingelegt gehabt, wo jeder schon dachte, oh Gott, die verpassen die Playoffs. Haben sich dann aber in der zweiten Hälfte dann berappelt und sind dann auch weitergekommen. Also für mich ist Szeged, gut, in jeder anderen Gruppe hätte ich gesagt, Szeged kämpft um den zweiten Platz, aber eben in der Konstellation, wie wir sie jetzt haben, mit Aalborg, Magdeburg und Barcelona und auch Kielce, wird es nichts mit dem zweiten Platz, meiner Meinung nach. Aber die Mannschaft ist ein Team für die Zukunft. Und Team für die Zukunft wird jemand, als ob sie so viele junge Leute hätten. Nein, aber mit den Verpflichtungen, die sie vorhaben, und gerade, du hast ihn eben so ein bisschen nebenbei genannt, Bence Banhidi gehört für mich zu den drei besten Kreisläufern der Welt. Da läuft eben sehr viel im Spiel über ihn. Und deswegen, also Szeged sehe ich als eine der Mannschaften, die dann über die Playoffs, je nach Gegner aus der anderen Gruppe, die wir ja eben schon betrachtet haben, die eigentlich einfacher ist, auch ein Kandidat fürs Viertelfinale sein wird.
Banhindi, absolute Weltklasse, gar keine Frage. Ein sensationeller Spieler, wie ich finde, kann in der Abwehr spielen und vorne eine absolute Bank. Also ist ein absolutes Monster. Ich bin ein großer Fan von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Schauen wir auf RK Zagreb. Ein Verein, der seit jeher in der Champions League mit dabei ist, aber sie haben sich im letzten Jahr wieder deutlich gesteigert und sie haben zwar sehr, sehr viele Spieler vom Balkan, aber die harmonieren miteinander.
Ja, also man muss ja sehen, Zagreb hatte so zwei, drei wirklich ganz schwache Jahre. Man muss ja auch mal sehen, sie haben dann in der Zeit, man ist da immer sehr geduldig, in Anführungszeichen, mit den Trainern. Also nach drei Monaten dürfen die dann immer gehen, wenn es nicht läuft. Und ja, man hat ja einfach gesehen, wer da als Trainer in den vergangenen Jahren immer dabei war. Und jetzt muss man eben sehen, wie diese Mannschaft sich entwickelt. Weil sie ist natürlich auch eine wichtige Triebfeder für die kroatische Nationalmannschaft. Da kommen diese jungen Spieler rein. Und wenn man dann sieht, dass einer wie Zvonimir Srna da noch spielt, der auch Angebote aus anderen Vereinen hatte, oder Luka Lofre Klarica, die hätten auch in die Bundesliga gehen können, sind eben geblieben, um sich dort zu entwickeln. Und natürlich ein Torwart wie Matej Mandic, den kennen wir von der Nationalmannschaft, das ist der 2,2 Meter große Spieler, der ungefähr 3 Meter lange Arme hat und sitzend immer noch in den Winkel kommt mit seinen Armen, so ungefähr. Und ja, sie haben eben als Oldstar immer noch Timo Dibirov dabei, ich glaube, der ist mittlerweile 43 Jahre alt, dritt erfolgreichste Torschütze der Champions-League-Geschichte. Aber sie haben eben auch diese Rundum-Erneuerung in der Mannschaft geschafft. Ja, sie haben im letzten Jahr wirklich gute Ergebnisse gezeigt. Sie haben gegen Paris einen Punkt geholt. Sie sind dann auch in die Playoffs gekommen. Es wird aber trotzdem, da reden wir nochmal über die Stärke dieser Gruppe, schwer werden für Zagreb im Duell mit Kolstad und mit Nantes dann eben nochmal in die Playoffs einzuziehen. Weil das wird da in dieser Gruppe ein richtiges Hauen und Stechen geben.
2 Jahre zu alt hast du ihn gemacht. 41 ist der Kollege Dibirov, aber immer noch ein relativ solider Spieler. Also von daher ist das absolut in Ordnung. Kolstad, über die müssen wir natürlich auch reden. Ich war damals relativ skeptisch, was dieses Projekt angeht, als ich zum ersten Mal davon gehört habe. Und jetzt kann ich natürlich sagen, ja, hinterher bin ich noch schlauer als vorher in dem Fall, weil ich habe es ja gewusst. Aber irgendwie war das von Anfang an nichts, was mich wirklich begeistert hat. Die generelle Idee, die ganzen norwegischen Spieler in die Heimat zu holen, damit sie dann auch für die Nationalmannschaft noch besser spielen können. Ist ja gar nicht so schlecht. Ist aber in die Hose gegangen. Anders können wir es nicht sagen.
Nein, also die Ergebnisse, ich hätte damit gerechnet, dass es enger wird, aber die Ergebnisse, die sie hatten in der Gruppenphase, sie haben einige richtige Highlights gesetzt, aber dann eben auch, ich sag mal, zweimal deutlich, ich glaube mit 8 und mit 11 Tor gegen Zagreb verloren und dann eben auch die K.O.-Phase verpasst. Sie hatten schon zu Anfang des Projekts dann eben finanzielle Probleme, als die Spieler auf Gehalt verzichten mussten. Dann sind einige gegangen, wir haben Janus Marason erwähnt, wir haben jetzt Magnus Röd erwähnt. Also ich sehe auch, wenn man dann auch noch sieht, dass im nächsten Jahr Topjob Bergerud der Torwart gehen wird, das ist eigentlich ein zentraler Spieler, weil der hat eine überragende Saison in der Champions League gemacht. Der war einer der Besten. Sander Sargosen hat eben dort die Last, dass er sehr viel, wenn nicht sogar alles tragen muss, weil speziell rechts und links von ihm sind jetzt nicht mehr diese Superstars, die er vielleicht dort gerne gehabt hätte. Man hat immer noch mit Göran Johannessen, der aber momentan verletzt ist, einen aus der Bundesliga bekannten Spieler, aber es ist eben keine All-Star-Truppe, die man sich vielleicht gewünscht hat. Und mit dem Ziel, mit dem Christian Berge dahin kam, der mal vollmundig gesagt hat, wir wollen nach Köln. Also Köln ist schon sehr weit von Trondheim entfernt, nicht nur geografisch. Ja, also wie gesagt, ich sehe sie in der Gruppe auf einer Höhe mit Zagreb und Nantes im Kampf um den 6. Platz. Mehr ist da für Kolstad auf keinen Fall drin.
Ich glaube nicht, dass es für sie reichen wird. Simon Jeppsson ist übrigens auch neu mit dabei, der ja einige Jahre in Flensburg und noch länger, glaube ich, in Erlangen gespielt hat. Also die müssen sich echt warm anziehen in dieser Gruppe, wo ja auch noch logischerweise der SC Magdeburg mit dabei ist. Ich habe es vorhin gesagt, die sind aber auch von uns besprochen worden hier in der Vorschau vor 2 Tagen. Auch da verweise ich darauf, auf die Folge Metropolen im Osten. Was glaubst du, was wird am Ende in dieser Gruppe das Finale Ergebnis sein? Wer schafft es, ich sag jetzt mal, hinter Barcelona als Zweiter ins Ziel zu kommen, weil Barcelona ist wirklich echt bockstark. Du hast ja eben auch gesagt, der Kader ist im Prinzip gleich geblieben. Das ist ein großer Vorteil. Da verändert sich nicht viel. Die kennen sich ganz genau. Ja, ein bisschen dünn besetzt auf der Kreisläuferposition. Aber hinter Luis Frade haben sie den Vorteil. 3 Spanier. Also die kennen das System von einem Trainer wie Carlos Ortega. Sollte jetzt nicht das Thema sein. Aber ja, was glaubst du, wie wird es ausgehen in dieser beinharten Gruppe B?
Also ich sage es ganz ehrlich, die direkten Duelle zwischen Aalborg und Magdeburg werden das entscheiden, weil ich glaube, beide werden gegen Kielce, Nantes, Zagreb und Kolstad alle Partien gewinnen. Sie werden Probleme haben in Szeged und in Kielce. Da muss man eben sehen, wer das macht. Aber es entscheidet sich zwischen Aalborg und Magdeburg. Und wenn man die Bilanz sieht, in diesem Jahr hat Aalborg knapp das Champions-League-Halbfinale gewonnen. Es ist eben so für Magdeburg jetzt die Sache, wie kommen sie in die Saison rein? Wie überwinden sie die personellen Probleme? Wie binden sie diese recht spät verpflichteten Spieler ein? Vom Potenzial ist Magdeburg für mich auf Nummer 2 hinter Barcelona. Aber durch die ganze Gesamtsituation, dass Aalborg eben mit wenig Verletzten momentan zu kämpfen hat und eben auch wirklich im Aufschwung ist, sage ich jetzt mal, Aalborg wird es knapp vor Magdeburg schaffen. Magdeburg 3., Szeged 4., Kielce 5., ja, und dann, sagen wir mal, gebe ich dir recht, für Kolstad wird es bei mir auch nicht reichen. Und dann sagen wir mal, für unsere Freunde des balkanesischen Sports schafft Zagreb es in die Playoffs.
Ich setze da auf Nantes. Ich glaube, dass die in Tacken besser sind. Die haben auch immer eine volle Halle und eine super Unterstützung. Deswegen sehe ich die vorne. Aber was mir sehr gefallen hat, Zagreb letztes Jahr in den Playoffs hatten auch die Halle in Zagreb voll. Und wer da schon mal war und wer da auch schon mal war mit wenigen Zuschauern, der weiß, was das für einen Unterschied ausmacht. Ich kann mich nämlich erinnern an die Frauen-Europameisterschaft 2014. Da hatte Kroatien nämlich den Sprung in die Hauptrunde verpasst. Und in dieser, ich glaube, 15.000 Mann großen Arena waren dann irgendwie 500 Leute, die sich das Spiel angeguckt haben. Das waren Freikarten. Also man konnte umsonst zu den Spielen. Das war wirklich, wirklich eine absolute Katastrophe. Aber da hat sich was getan und in Zagreb war die Halle wieder sehr, sehr gut gefüllt. Dann machen wir jetzt die nächste Pause, hätte ich fast gesagt. Aber es gibt natürlich noch die Tipps. Also, wie immer, Björn, möchte ich von dir wissen, wer kommt ins Final Four, wer wird's gewinnen und wer wird der überragende Spieler der Saison? Und du kennst es, wer wird ein Spieler, der uns alle überrascht, weil wir vorher noch nicht so wirklich mit ihm gerechnet haben?
Gut, fangen wir mit dem letzten Punkt an. Mitja Jans bei Wisla Plotzk wird, obwohl wir ihn natürlich jetzt schon mal gesehen haben letztes Jahr, einen Riesensprung nach vorne machen. Ins Final Four kommen Westbrem, Aalborg, Magdeburg und Barcelona. Der Sieger heißt Barcelona und der Torschützenkönig wird, sage ich jetzt auch mal so, das ist auch nicht so ein Wunder, Alex Flach von Aalborg.
Okay, klare Ansagen von dir. Zeit für die nächste Pause. Gleich schauen wir in die Königsklasse bei den Frauen. Wir machen weiter und zwar mit dem Blick auf die Champions League bei den Frauen. Dort ist eine deutsche Mannschaft mit dabei, die nicht mehr SG BBM Bietigheim heißt, sondern mittlerweile heißt sie HB Ludwigsburg. Und die waren in der vergangenen Saison tatsächlich im Finale mit dabei. Das war hochspektakulär, wie sie sich da durchgesetzt haben. Sie spielen in der Gruppe B, auf die wir gleich schauen. Zunächst aber schauen wir auf die Gruppe A mit FTC aus Ungarn, Metz aus Frankreich, CSM Bukarest und dann haben wir noch Krim Ljubljana, Storhammer aus Norwegen, Nykøbing aus Dänemark, Podravka Vegeta aus Kroatien und Gloria Bistrica, der dritten Mannschaft aus Rumänien in diesem Wettbewerb. Und eigentlich sind die, ja, ich sag mal, die Rollen relativ klar. Wir haben vier Mannschaften, die über allen anderen stehen. Das sollten normalerweise FTC, Metz, CSM und Ljubljana sein. Oder hast du da eine groß andere Meinung?
Bisher noch nicht. Stimme ich bei allen zu.
Ja, damit wären wir fast durch mit Gruppe A.
Nee, also wenn man sich das anschaut, die Konstellation gebe ich dir recht, wobei von den vier genannten Krim Ljubljana ein kleines bisschen abfällt. Die anderen drei, FTC, Metz und CSM, kämpfen um die direkte Qualifikation fürs Viertelfinale. Krim Ljubljana hat natürlich mit einer großen Superstar wieder zurückgeholt nach Slowenien, die mal Champions League Torschützenkönigin war, dieses Jahr die Champions League gewonnen hatte. Ich sehe es eigentlich so, Bukarest ist diese Wundertüte, das ist ja der neue Club von Alina Kreisels, die sich wieder wie jedes Jahr enorm verstärkt haben und wieder mal eine neue Trainerin haben, Helle Thomsen, die war schon mal da, ist damals nach 6 Monaten gegangen worden, so ungefähr. Als Trainerin unangefochten, als Person wohl manchmal ein bisschen schwieriger. Und deswegen in Bukarest, man träumt immer wieder davon, dass man die Champions League nochmal gewinnen will. Man muss ja sagen, in ihrer ersten Saison 2016 haben sie gleich gewonnen, waren dann 3-mal in Folge in Budapest beim Finalturnier dabei, sind aber seit 2018 eben nicht mehr dabei gewesen, obwohl sie mit Kristina Neagu eine überragende Spielerin haben, die jetzt aber auch langsam in die Endstufen ihrer Karriere eintreten wird. Ja, also ich bin gespannt. In Bukarest normalerweise von der Papierform her sind sie der Favorit, aber sie haben in den letzten Jahren immer recht schwankende Leistungen dann auch gezeigt und irgendwie, wenn es darum ging, wirklich den letzten Schritt nach Budapest zu machen, im Viertelfinale haben sie es nicht geschafft, obwohl sie teilweise als Gruppensieger schon weitergekommen sind oder als Gruppenzweiter und sind dann gegen Mannschaften ausgeschieden, wo man von der Papierform hätte sagen müssen, das hätten sie eigentlich schaffen sollen. Sie haben ein paar interessante Spielerinnen neben Alina verpflichtet, unter anderem ja auch aus Bietigheim-Ludwigsburg Inga Smietz und natürlich, und das könnte der X-Faktor sein, die meiner Meinung nach überragende Torfrau der Olympischen Spiele mit Gabriela Moreski, der Brasilianerin, die in der Vorrunde ein Weltklasse-Spiel nach dem anderen hat. Das könnte natürlich den Ausschlag geben, dass Bukarest da vielleicht am Ende ganz oben steht in der Gruppe.
Ich glaube auch, dass sie ein Charakter ist, der eine Mannschaft extrem nach vorne bringt. Die ist sehr positiv, die strahlt eine unglaubliche Lebensfreude aus. Lass uns kurz noch bei CSM bleiben. Sie haben eine schwierige Verletzung zu überwinden. Das ist die von Vilde Ingstad, der norwegischen Kreisläuferin, die sich das Kreuzband bei den Olympischen Spielen gerissen hat. Das heißt, am Kreis sind sie ein bisschen dünn aufgestellt. Krina Pintea, die Rumänin, ja, die ist immer noch dabei. Und sie haben Noemi Pastor kurzfristig verpflichtet. Das ist eine ungarische Spielerin, damit sie da gut aufgestellt sind. Sie haben, wie ich finde, Top-Außen mit Emma Fries und Trine Östergaard, links und rechts 2 Däninnen. Das ist absolut Spitzenklasse, gar keine Frage. Wo sie ein bisschen Probleme haben, ist im halbrechten Rückraum. Da haben sie nur eine Linkshänderin mit der Polin Monika Kobylinska und sie haben sehr viele gute Rechtshänderinnen, aber vielleicht zu viele. Beispielsweise natürlich Kristina Neagu, absoluter Superstar, geht wahrscheinlich in die letzte Saison ihrer Karriere. Emily Arnsen, die Norwegerin und Georgina Jakovic haben sie auch noch kurzfristig verpflichtet. Da gehen wir aber gleich noch auf die Situation in Podgorica ein. Und dann eben auf Rückraum Mitte eigentlich Alina Greisels, Inga Smietz und Elisabeth Omoregi, die eigentlich mehr oder weniger dort gesetzt ist. Smietz und Greisels können beide auch auf Rückraum rechts relativ problemlos eingesetzt werden, ist aber was anderes als mit einer Linkshänderin. Du hast jetzt eben gesagt, sie wechseln auch ständig den Trainer. Adrian Vasile war jetzt relativ viele Jahre dort, der Coach, hat nicht funktioniert. Also einiges neu und vor allem, was ich immer sehr schwierig finde, sie haben viele unterschiedliche Nationen. Ich ratter das jetzt mal gerade ein bisschen runter. Brasilien, Schweden, Rumänien, Dänemark, Ungarn, Norwegen, Montenegro, Deutschland, Niederlande, Slowenien und Polen. Alle diese Länder sind vertreten in dieser Mannschaft. Das zu einem Team zu formen, ist unfassbar schwierig.
Das auf jeden Fall. Also es war ja ganz ursprünglich mal die Idee, GSM Bukarest sowas zu machen wie Kolstad in Norwegen, das Sammelbecken aller rumänischen Spielerinnen. Das hat aber nicht funktioniert. Also hat man gesagt, wir setzen komplett auf die internationale Karte. Und das ist ja jedes Jahr so. Und man muss auch, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, die letzten 5, 6 Jahre, da gehen 7 und kommen 8. Also das war ja auch nicht so, dass die Mannschaft dann irgendwie mal wachsen konnte, sondern du hast Adi Vasile angesprochen, der da wirklich gute Arbeit geleistet hat. Man hat eben immer das Problemfeld, dass sich in Rumänien selbst alles um Neagu dreht. Also es ist im Endeffekt GSM Neagu, muss man sagen. Die ist die zweit erfolgreichste Torschützin aller Zeiten in der Champions League. Sie ist eine rumänische Handballlegende. Aber es war dann auch immer so, dass dann auch alle Verantwortung auf sie abgewälzt wurde. Und da sieht man einfach in den Statistiken vieler Champions League Spiele, da macht sie 8 Tore. Das sind dann 8 von 14, 15 oder 16. Und sie wird dann teilweise allein gelassen. Und weil es einfach so ist, es dreht sich in diesem Verein alles um sie. Und die anderen Spielerinnen sagen dann, okay, wenn sich alle um sie dreht, dann kriegt sie auch den Ball, wenn es mein wird. Wenn man diese Mentalitäten mal los hat, ich glaube auch Christina Neagu selber wäre dabei geholfen, wenn die anderen dann neben ihr Verantwortung übernehmen. Man muss dann sehen, Georgina Jokovic hat schon 3 Kreuzbandrisse. Da muss man auch sehen, wie sie verletzungsmäßig sich da entwickelt. Ich denke, Alina Greisels kann da ein bisschen frisches Blut in die Mannschaft reinbringen. Muss eben sehen, A, auf welcher Position und B, wie viele Einsatzzeiten sie bekommt. Du hast angesprochen, normalerweise Elisabeth Omoregi war die Nummer 1, war die Spielmacherin, ist sehr gut eingespielt. Die ist auch schon wirklich 2, 3 Jahre da, was in Bukarest sehr lange ist. Ja, und da muss man da sehen, wie gesagt, die Mannschaft entwickelt sich eben nicht, weil sie immer wieder gewechselt wird, kommen und gehen herrscht. Ja, der Kader eigentlich liest sich top. Und ich sag mal, eine internationale Mannschaft, es gab auch in anderen Clubs internationale Mannschaften, ich sag mal nur West Brem, die haben auch immer einen sehr internationalen Kader. Man muss eben sehen, wie Helle Thomsen das angeht als Trainerin. Sie hat das Know-how, sie hat viele Erfolge eingefahren, war ja zuletzt in Nantes. Wenn sie den Laden in den Griff bekommt und vielleicht diese Verantwortung von Neagu auf andere, auf mehrere Schultern verteilt, dann sollte es auch wieder mal mit einem Platz in Budapest reichen.
Das könnte eine enge Nummer werden. Omoregi ist übrigens schon seit 2018 in Bukarest, ist also relativ jung dahin gekommen, ist ja in Griechenland, in Athen geboren, hat nigerianisch-bulgarische Wurzeln, hat aber die slowenische Staatsbürgerschaft. Also das ist eine wilde Kombo und ist übrigens bei Social Media sehr, sehr präsent. Also die postet da jeden Tag gefühlt mehrere Videos, aber die ist eine Spielerin, die auch immer wieder Knieprobleme hat. Und deswegen sind sie da auch so breit aufgestellt auf Rückraum Mitte. Mal gucken, wie gesagt, ob es Helle Thomsen gelingt, da aus dieser Gruppe eine Einheit zu formen. Wir schauen natürlich auch auf die andere Mannschaft in dieser Gruppe mit deutscher Beteiligung sozusagen ein bisschen genauer. Das ist FTC aus Budapest, die in der Saison 22/23 das Finale erreicht haben. Emily Bölk ist dort mit dabei, aber sie hat jetzt ordentlich Konkurrenz im Kader, auch auf ihrer eigenen Position mit Orlane Canoa, ist eine Französin neu mit dabei, genauso wie Laura Gloser im Tor. Dann haben sie noch Daria Dimitreva geholt, die Russin, und Valeria Maslova, eine weitere Russin, alle für den Rückraum mit dabei. Das ist eine richtig, richtig gute Mannschaft. Sie haben ordentlich aufgerüstet und das Ziel ist relativ eindeutig. Sie wollen ins Final Four.
Das Ziel ist bei FTC immer, in beiden Wettbewerben in Ungarn Gyor zu ärgern und vor ihnen zu bleiben. Das haben sie letzte Saison geschafft. Sie sind Pokalsieger und Meister geworden in Ungarn und das zählt beim FTC daneben auch. Und natürlich ist das Ziel Final Four. Sie hatten ja als Kurzzeittrainer Martin Albertsen gehabt, der dann seinen Job beim Schweizer Verband aufgekündigt hat, zum FCC gegangen ist. Sein Co-Trainer Alan Heine ist geblieben. Der ist jetzt auch Cheftrainer oder wurde seit letztem Jahr Oktober Cheftrainer. Und man muss sagen, also gerade im Tor, Laura Klauser, ein überragendes olympisches dieses Turnier gespielt. In Verbindung mit Blanca Biro ist das natürlich ein traumhaftes Torhütergespann. Olan Kanoa, unwahrscheinlich erfahrene Spielerin. Und die beiden Russinnen, die sie verpflichtet haben, Dmitrieva ist eine sehr gute Spielmacherin, und Valeria Maslova, die war vielleicht ein bisschen so untergegangen. Die war in der vergangenen Saison mit die erfolgreichste Torschützin von Brest Bretagne, wo jetzt ja quasi ihre Nachfolgerin Annika Lott sein wird im Rückraum. Und das ist eine junge Russin, die ist damals sehr früh aus Russland weg, hat dann in Podgorica gespielt, danach Brest. Und da gebe ich dir recht, also die Konkurrenz im Rückraum für Emily Bölk ist deutlich gewachsen. Und man hat natürlich immer noch auch am Kreis zwei unwahrscheinlich erfahrene Spielerinnen mit Beatrice Edwig und Dragana Svic. Und hat, und das ist, denke ich mal, so ein Joker der Mannschaft, mit Andrea Lekic, die Spielerin, die das Team wirklich führt. Das ist für mich eine der Führungsspielerinnen überhaupt. Die geht voran, die motiviert das Team. Und wer sie kennt, sie will auf jeden Fall, die ja jetzt auch so ein bisschen im Zenit ihrer Karriere ist, auf jeden Fall nochmal nach Budapest kommen.
Wir schauen noch auf den dritten, ich sag mal, höher einzuschätzenden Verein in dieser Gruppe. Das ist Metz aus Frankreich, die in der vergangenen Saison im Final Four mit dabei gewesen sind, waren klar favorisiert im Halbfinale gegen Bietigheim, aber haben da einfach ihre Leistung nicht gebracht. Sie haben einige sehr gute Spielerinnen verloren, nicht nur Alina Greisels, wo es nicht so geklappt hat in Metz, wie sie sich das vorgestellt hat in Richtung Bukarest, sondern auch die überragende Torhüterin vielleicht der vergangenen Champions League Saison, insbesondere wenn man auf alle Spiele bis Budapest schaut. Das ist Hatta Dusako. Die spielt jetzt in Győr. Christina Jørgensen, die dänische Rückraumspielerin auf Mitte, spielt jetzt auch in Győr. Und Luise Burgard ist zurückgegangen in ihre dänische Heimat nach Odense. Sie haben aber auch noch mal ganz kurzfristig sehr gut verpflichten können mit Léna Granvaux, weil Nantes eben pleite gegangen ist. Das ist eine sehr französische Mannschaft. Ich meine, klar, es ist ein französischer Verein, aber sie haben extrem viele französische Spielerinnen, nur 5 Ausländerinnen insgesamt. Laura Flipp ist zurück in Metz. Alison Pinault ist zurück in Metz. Emmanuel Maillonat ist ein Trainer, der setzt auf eingespielte Mannschaften. Also ich kann mir vorstellen, dass die ein bisschen brauchen, aber wenn das dann einmal funktioniert, gerade mit diesen überragenden Außen, Chloé Valentini links und Lucie Granier rechts, das ist wieder ein Kandidat für Budapest.
Grundsätzlich gebe ich dir absolut recht. Aber wir waren beide in Budapest. Wir haben gesehen, als sie dieses Halbfinale verloren hatten gegen Bietigheim, in der Höhe überraschend und auch vom Ergebnis überraschend. Sie wussten in dem Zeitpunkt, die Mannschaft des Vorjahres, die vielleicht die beste Mannschaft war, die in Metz in den letzten Jahren gespielt hatte, hat es eben wieder nicht ins Finale geschafft. Sie haben jetzt eben den Vorteil, was du gesagt hast, mit Léna Granvaux, eine überragende Spielerin. Sie ist die aktuelle Nachwuchsspielerin bei der Welthandballerwahl gewesen. Sie hat im Alleingang quasi auch das WM-Finale 23 entschieden gegen Norwegen in den letzten Minuten. Sie haben eine starke Mannschaft, aber die entscheidende Schwächung ist eben, Hatta Dusako ist weg. Und das Torwartduo mit Sophie Schemmery aus Ungarn und Camille Debussy reicht da nicht heran. Man hat natürlich mit Alison Pinault eine unwahrscheinlich erfahrene Spielerin verpflichtet und eine sehr interessante junge Schwedin mit Tira Axner. Das ist die Tochter von Thomas Axner, dem schwedischen Nationaltrainer. Sie hat in Dänemark Erfahrung gesammelt und sie kann zusammen mit Annemette Hansen im linken Rückraum wirklich da, denke ich, auch mal einiges erreichen. Aber der Trumpf, da gebe ich dir absolut recht, sind eben die Außen, Chloé Valentini und Lucie Granier. Ob es dieses Jahr für Budapest reichen wird, muss man sehen. Also für mich ist, wenn man es in dieser Gruppe sieht, FDC und CSM stärker besetzt als Metz. Wobei, wie gesagt, wir haben bei CSM ja gesagt, die müssen Konstanz reinbringen. Und dann haben wir natürlich in der anderen Hammergruppe auch noch ein paar Teams, die ebenfalls nach Budapest wollen. Deswegen, also im Viertelfinale sehe ich für Metz auf jeden Fall. Aber ob es dann für Budapest reicht, muss man dann eben sehen.
Es gibt noch weitere Mannschaften in dieser Gruppe. Einmal haben wir Storhamar, das ist der amtierende Gewinner der European League, und Gloria Bistrița aus Rumänien. Auch keine zu unterschätzende Truppe. Da sind ein paar Brasilianerinnen mit dabei. Die waren auch im Final Four in Graz und sind dort Zweiter geworden. Dann haben wir noch Nykøbing aus Dänemark, habe ich eben angesprochen. Die sind überraschenderweise Vizemeister geworden, aber ja, sind jetzt vielleicht auch ein Außenseiter. Die haben eigentlich gar nicht damit kalkuliert, dass sie in der Champions League spielen. So haben sie auch eingekauft. Und dann haben wir noch Podravka Vegeta aus Kroatien. Die, glaube ich, Schlusslicht werden in dieser Gruppe. Wie geht diese Gruppe aus?
Also vielleicht auch mit Blick auf diese Gruppe. Es ist schade, dass trotz des Finaleinzugs von Bietigheim keine zweite deutsche Mannschaft in der Champions League eben vertreten ist, sondern nur Ludwigsburg alleine. Weil ich sage mal, Mannschaften wie Podravka Vegeta oder auch eine dritte rumänische Mannschaft, da weiß ich nicht, ob die unbedingt besser werden. Aber ich sehe für diese Gruppe für mich klarer Kampf um die beiden Viertelfinaltickets zwischen FDC und CSM. Metz etwas dahinter, dann Krim, Ljubljana. Und dann muss man ehrlich sagen, die anderen vier Mannschaften, Storhamar, Nykøbing, Podravka und Bystrica, diese vier kämpfen um die beiden Plätze in den Playoffs, wobei ich Podravka auch als die schwächste Mannschaft einsehe. Bystrica hat mich ein bisschen überrascht. Die haben eben eine sehr brasilianische Spielweise gezeigt in Graz. Und deswegen denke ich mal, dass die beiden Finalisten der European League mit Storhamar und Bystrica da auch weiterkommen. Nykøbing und Vegeta eben ausscheiden nach der Gruppenphase.
Glaube ich auch, Gloria Bystrica sollte man nicht unterschätzen. Die haben natürlich in Rumänien eine Liga, wo du regelmäßig gefordert bist. Das ist sehr interessant. Ich habe mir vor ein paar Tagen das erste Ligaspiel von Vâlcea angesehen gegen Breila. Also bei Breila Maike Schmelzer und bei Vâlcea Julia Meithof und Mia Czocke mit dabei. Meithof hat da gespielt wie ein junger Gott. Also das muss ich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da hoffe ich, dass sie diese Form in die Nationalmannschaft wieder mitnehmen kann. Und dann schauen wir in die Gruppe B mit den Vipers aus Kristiansand, die ja zuletzt, also Ausnahme vorher, dreimal in Folge die Champions League gewonnen hatten, mit dem Team Esbjerg, mit Budućnost Podgorica, mit Ludwigsburg, Győr, Brest, Rapid Bukarest und Odense. Das ist wirklich eine harte Gruppe.
Das ist eine absolute Hammergruppe. Also wir haben eben über die Männer Champions League gesprochen. Das ist eine ähnliche Gruppe, wie die in der Magdeburg spielt. Also in dieser Gruppe, gut, wir reden gleich noch über die Entwicklungen in Podgorica, muss man sagen, sieben Mannschaften kämpfen um sechs Plätze, wobei auch die Vipers aufgrund der finanziellen Probleme und einiger Abwanderungen im Kader natürlich sehen müssen, dass sie in die K.O.-Phase reinkommen. Aber allein Esbjerg, Győr, Brest, Rapid Bukarest, Odense, Ludwigsburg, das sind allesamt Viertelfinalteilnehmer der vergangenen Saison. Und wenn man sieht gerade, wir kommen ja gleich drauf, was Brest nachverpflichtet hat und wie stark Esbjerg geblieben ist und Győr, wird das für Ludwigsburg alles andere als einfach, dort einen Platz unter den ersten vier zu bekommen.
Ich halte es für möglich tatsächlich, aber wie du sagst, es wird äußerst schwer. Bei den Vipers, da frage ich mich, die haben immer Geldprobleme, dann holen sie noch Solberg zurück, dann kommt Stromberg noch kurzfristig nachverpflichtet aus Nantes. Wie kann man sich das leisten, wenn man eigentlich offiziell sagt, wir haben kein Geld?
Indem man Anna Viakireva ziehen lässt nach Brest, weil ich glaube, das war schon die Topverdienerin in der Mannschaft. Also man sieht, er ist in einige Bekannte gekommen. Und Solberg ist ein ähnlicher Fall wie seinerzeit Katrine Lunde. Die will nochmal Richtung Karriereende in ihrer Heimat spielen. Und sie haben natürlich dadurch jetzt das überragende Torwartduo mit Lunde und Solberg. Die sind zusammen, meine ich, 80 Jahre alt. Aber sie stehen für absolute Weltklasse. Lunde vollkommen zu Recht MVP der Olympischen Spiele geworden. Ja, aber Kristiansand hat diese Geldprobleme. Und es war ja auch so, dass einige Spielerinnen, die im Ausland spielen, wirklich bei dieser Spendenaktion auch aktiv daran teilgenommen haben und dort auch für ihren Ex-Verein Geld gespendet haben. Deswegen die Vipers, man muss es sehen. Also ich sehe sie schon unter den ersten sechs eigentlich, aber so dominant, wie sie in den drei Jahren zuvor waren, sind sie auf keinen Fall mehr.
Um deine Lieblingsphrase mal zu benutzen, ich sag's mal so, wenn man das Geld nicht hat, dann kann man sich solche Spielerinnen vielleicht einfach nicht leisten und muss auf einem niedrigeren Niveau antreten. Aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Auch kein Geld hat Budućnost Podgorica. Und zwar so sehr, dass ganz viele Spielerinnen jetzt noch kurzfristig gesagt haben, ich gehe woanders hin. Zum Beispiel Jenny Karlsson, die jetzt halt bei der HB Ludwigsburg spielt. Ist natürlich gut für Ludwigsburg, ist auch gut für ein paar andere Vereine, aber ist nicht gut für den Frauenhandball. Denn der Frauenhandball genießt in Montenegro einen unfassbar hohen Stellenwert. Und wenn dort dieser Verein nicht auf einem einigermaßen vernünftigen Niveau in der Champions League teilnehmen kann, dann ist das, ja, das ist einfach nicht gut für den Frauenhandball.
Ja, das Kernproblem dort ist dann eben auch, wie wird der Sport gefördert, wie sehen die Sponsoren aus? Und Montenegro ist jetzt nicht unbedingt das Land, wo man sagt, da laufen dir die Sponsoren die Türen ein. Und sie haben eben in den vergangenen Jahren schon immer abspecken müssen. Und wenn man jetzt wirklich sich den Kader anschaut, da sind eben die, ich sag mal, montenegrinischen Nationalspielerinnen der Position 9 bis 16 sind da alle dabei, wenn man vielleicht von Nina Bulatovic als der Erfahrenen absieht. Aber es ist wirklich so, dass dort eben zahlreiche Spielerinnen noch gegangen sind, wo man am Anfang nicht gedacht hätte, dass sie dann gehen würden. Es war ja auch noch geplant, dass Georgina Jaukovic dort eigentlich spielen sollte. Auch die ist dann eben gegangen. Und ja, es sind viele gegangen, eben weil dort Geldnot ist. Da muss man aber mit leben. Also man muss ja auch sehen, es ist ein Top-Sport in Montenegro. Aber wenn es die Förderer eben da nicht gibt, weil mit Zuschauereinnahmen kann man dort nichts machen. Die Spiele auch in der Champions League, ich glaube, da kostet die Karte, wenn überhaupt, 2 €. Man ist ja eben froh, wenn man die tolle Halle dort eben voll hat. Und dort muss man eben Abstriche machen. Die Zeiten, in denen die staatliche Förderung wie nach dem EM-Sieg 2012 auch in den Verein geflossen sind, sind dort eben leider vorbei.
Wir haben noch nicht über Gjör gesprochen, wir haben noch nicht über Brest gesprochen, wir haben noch nicht über Odense gesprochen. Wir könnten noch eine halbe Stunde miteinander plaudern. Björn, ich weiß, dass du aber noch Termine hast. Ich würde aber gerne noch ein paar Worte über Brest verlieren, weil da haben wir mit Annika Lott jetzt eine deutsche Spielerin mit dabei. Und ich denke, ich werde in den nächsten Wochen mal eine Spielerin aus Ludwigsburg hier in die Sendung einladen, um ein bisschen genauer auf diese Mannschaft einzugehen und vielleicht auch mit Christian Stein von Handball World nochmal über die Saison in der HBF plaudern, auch wenn die jetzt auch schon am Wochenende losgegangen ist. Aber ja, Brest mit Anna Wiekereva, also da kann sich Annika Lott drauf freuen, mit der da neben ihr zu spielen.
Das auf jeden Fall. Also sie war die Torschützenkönigin der vergangenen Saison. Die war der Final Four MVP des Jahres davor. Sie war MVP der beiden letzten Olympischen Spiele. Und sie ist für mich immer noch eine der überragenden Spielerinnen im Frauenhandball überhaupt. Und man muss ja auch sehen, sie haben einen Trainerwechsel in Brest gehabt. Pablo Morell ist raus. Raphael Tervell, die ehemalige Co-Trainerin auch der Nationalmannschaft, ist jetzt Trainerin dort. Man hat Laura Canot zurück nach Frankreich geholt. Man hat mit Méline Nocandi eine französische Nationalspielerin. Man hat Annika Lott geholt. Man hat schon einen Kader, der eigentlich wirklich stark ist, der auf vielen Positionen wirklich gut besetzt ist. Katharina Filter hat da in der vergangenen Saison wirklich gut gespielt. Man hat mit Coralie Lassos auf der Linksaußen, die ehemalige Kapitänin der französischen Nationalmannschaft, Pauline Coatena war auch im Olympiakader mit dabei. Paulita Foppa ist vielleicht eine der besten Kreisläuferinnen. Also in diesem Jahr ist mit Brest auf jeden Fall zu rechnen. Sie waren ja 2021 schon bis ins Finale vorgestoßen bei ihrem Debüt in Budapest. Und das ist für mich eine Mannschaft, die nachher wirklich in dieser Gruppe mit Espiak um den zweiten Platz hinter Gjör kämpfen wird.
Also hast du schon gesagt, Gjör wird Erster, dann Espiak und Brest, einer von den beiden, wird Zweiter. Wer landet auf den weiteren Plätzen?
Ja, vielleicht noch zwei Sätze zu Gjör. Dort ist ja so, Trainer Per Johansson war ja interimsweise, kam dann, hat mit denen die Champions League gewonnen. Sie haben die beiden ungarischen Titel an FTC verloren. Per Johansson ist jetzt fester Trainer, hat dafür als niederländischer Nationaltrainer gekündigt. Und er hat natürlich in seiner Mannschaft, auch wenn Stine Ofte da gegangen ist, wirklich auch hochkarätige Neuverpflichtungen. Drei niederländische Nationalspielerinnen sind gekommen. Hatalusa Ko im Tor, haben wir schon gesprochen. Christine Breistöl kam aus Espiak. Und ja, also Gjör ist für mich auch in diesem Jahr wieder der Top-Favorit auf den Titel. Das sind sie eigentlich immer. Und weil sie eben den ausgeglichen besetzten Kader haben. In Espiak sind eben die starken Norwegerinnen weiter dabei. Nora Mör, Kenny Reistad, neuer Trainer Thomas Axner. Und wenn wir uns jetzt wirklich die Voraussage auf diese Gruppe anschauen, würde ich sagen, Gjör gewinnt vor Espiak und Brest. Und dahinter muss man dann eben sehen, kämpfen Ludwigsburg, Rapid Bukarest und Odense um die Plätze 4 bis 6. Bei Vipers und speziell natürlich bei Budućnost mit dem Kader sehe ich dann eher Probleme, in die Playoffs einzuziehen, wobei die Vipers eben mit Lunde und Solberg eben ein super Torwart-Duo haben, was vielleicht in Heimspielen gegen Bukarest, Odense und Ludwigsburg auch entscheidend sein kann.
Ich sage die Vipers auf 6 und dafür Rapid Bukarest nicht mit dabei. Budućnost wird, glaube ich, ohne Punkt letzter in dieser Gruppe. Dann natürlich noch der finale Tipp. Wer kommt ins Final Four nach Budapest? Wer holt den Titel? Wer wird die überragende Spielerin der Saison und so weiter und so fort? Und Überraschungsspielerin kannst du uns gerne auch nennen, aber ich hätte noch gerne was ein bisschen zu den drei deutschen Spielerinnen, die nicht in Ludwigsburg spielen, was die so in dieser Saison erreichen. Also Emily Bölk mit FTC, Alina Greisels mit CSM und Annika Lott mit Brest. Ab geht's, Björn.
Also, fangen wir an. Die letzte Frage kann ich mit der ersten zusammen kombinieren. Ich glaube, Bukarest und FTC erreichen das Final Four in Budapest. Und das hieße dann auch, der Traum beider nochmal dort auch gemeinsam oder gegeneinander auf dem Feld zu spielen, wäre dann eben da. Aus der anderen Gruppe sehe ich Gjör auf jeden Fall ganz oben und dann Espiak. Das heißt, Katharina Filter traue ich zu, dass sie ins Viertelfinale kommt. Aber ich sehe dann eher Espiak und Gjör als die Mannschaften an, die gemeinsam mit CSM und FTC dort spielen. Champions League-Sieger wird Gjör. Die überragende Spielerin ist und bleibt Henny Reistad. An der geht aktuell kein Weg dran vorbei, wenn sie verletzungsfrei bleibt. Und die Überraschungsspielerin, da können wir wirklich auf Laura Cronvaux setzen von Metz. Die, denke ich, die kann auch in der Champions League für tolle Momente sorgen.
Ob das dann eine Überraschung ist, weiß ich nicht bei ihrer Qualität, aber sie bleibt ja jetzt erstmal nur ein Jahr in Metz und es gibt schon Gerüchte, dass sie ab dem Sommer 2025 woanders unterschrieben hat und das könnte eventuell in Ungarn sein. Welcher Verein ist das dann wohl? Gucken wir mal. Aber soweit sind wir noch lange nicht. Björn, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Mein Gott, das wird eine saulange Sendung. Ist es bislang schon geworden. Champions League Vorschau Männer ist durch. Champions League Vorschau Frauen ist durch. Wir haben gar nicht über die Bundesliga gesprochen, weil es gab ja gerade erst die ganzen Vorschau-Sendungen. Und es gibt jetzt noch das Interview der Woche. Wir atmen zum letzten Mal durch und sind gleich zurück. Interview der Wochezeit hier bei Kreisab und ihr kennt das, ich weise immer sehr, sehr gerne darauf hin, dass ihr, wenn ihr das möchtet, dieses Format unterstützen könnt. Bei patreon.com/kreisab, da könnt ihr ein monatliches Abo abschließen und ihr könnt es auch sofort wieder kündigen. Ich freue mich aber natürlich, wenn ihr das nicht tut. Ihr könnt auch die Höhe des Abos festlegen und damit kann ich dann beispielsweise die Fotografen bezahlen. Also ich kaufe ja das ein oder andere Foto ein und solche Kleinigkeiten. Dann geht's auch mal zu Interviews irgendwo hin und so weiter und so fort. Ihr kennt das, wenn ihr dieses Format schon länger verfolgt. Und ihr solltet uns natürlich, was Folgen angeht, auch folgen auf den sozialen Kanälen. Bei Facebook, Twitter, YouTube, vor allem aber bei Instagram, denn da ist am meisten los. Und viel los ist vielleicht auch bei meinem Gast heute, der sich extra auf den Weg gemacht hat zu mir. Erstmal vielen Dank dafür. Jon Persson ist bei mir, der dem einen oder anderen vielleicht nicht so sonderlich viel sagt. Ich glaube aber, dass du eine Menge zu erzählen hast. Du bist ja Anfang 20 und spielst in der dritten Liga. Wo genau?
Ich spiele jetzt aktuell in Krefeld, zweite Saison. Ja, genau.
Und du hast vorher beim TuS Ferndorf gespielt. Du kommst ursprünglich aus Sylt. Wie kommt man dann bitte da zum Handballspielen? Weil ich nehme an, da stehen jetzt nicht 20 Hallen. Ich war noch nie, muss ich übrigens dazu sagen, auf einer deutschen Insel. Ja, tatsächlich, noch nie. Ich war nicht auf, keine Ahnung, auf Jüst, auf Sylt, auf Norderney. Ich bin noch nie auf einer deutschen Insel gewesen. Aber ich glaube, da gibt's nicht so viele Hallen.
Nee, eine, glaube ich, oder zwei, drei vielleicht Schulsporthallen. Nee, ja, ist wie, ich glaube, jedem Dorf oder so. Du hast Fußball oder Handball, dann wirst du mal irgendwo mit hingenommen. So, dann liest man im Handball ein bisschen besser als Fußball. Ja, und dann habe ich mich für Handball entschieden. Aber ja, es gibt einen Verein auf der Insel. Nicht mal jede Jugend gibt's da. Von daher mit zwei, drei Freunden war man immer verbunden beim Handball.
Ist das dann so, wenn man irgendwie in der Jugend dann spielt, dann muss man doch für jedes Spiel die Insel verlassen, oder nicht?
Ja, leider ist das so, dass du wirklich immer mit Zug runter musst. Das waren dann echt ganze Tage, die weg waren für 40 Minuten ja noch in der D-Jugend, glaube ich, wo man 22 spielt. Da war mal so ein ganzer Tag weg für ein Auswärtsspiel.
Aber ich glaube, für die Gegner ist das doch geil. Da fahren wir mal zum Auswärtsspiel nach Sylt.
Ja, das ist bei vielen so. Gerade im Männerbereich, so wenn ich mit ein paar Freunden quatsche, immer noch, die da spielen. Für dieses die Reise des Jahres, das Auswärtsspiel des Jahres auf die Insel, lange Rückfahrt. Ja, und dann mit den passenden Getränken kann das auch relativ lustig werden.
Okay, ja gut, aber wir sind ja hier seriös unterwegs, ne? Ja, bei Kreisab. Deswegen sprechen wir jetzt nicht über die Party, sondern wir sprechen ein bisschen über den Sport. Du bist dann irgendwann in die Jugend der SG Flensburg-Handewitt gewechselt. Mit welchen Spielern, die wir vielleicht noch kennen, die ein bisschen bekannter sind, hast du denn damals zusammengezockt und wie war das damals auf der Akademie?
Genau, mit 14 bin ich runter von der Insel und dann war ich 4 Jahre im Internat der SG Flensburg-Handewitt. Ja, bekannte Namen. Wir wurden 2019 Deutscher Meister. Marek Nissen, der geht jetzt nach Erlangen. Nils Westein spielt in Lemgo. Lars Koi wechselt jetzt nach WADA von Emstetten, habe ich letzte Woche gesehen. Auch sehr cooler Weg. Und Johannes Jepsen war bis letztes Jahr noch beim TSV Eisenach im Tor.
Ja, mit dem habe ich auch gesprochen und der hat ja seine Karriere beendet, weil er seinen Fokus auf die Arbeit bzw. sein Medizinstudium legen wollte. Hat er damals hier im Interview auch erklärt, fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Und das ist so ein bisschen auch der Aufhänger und der Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil man muss sich ja dann immer überlegen, wie weit kann es im Handball gehen? Was kann ich machen? Was kann ich wirklich erreichen? Ich schätze dich als relativ realistischen Typen ein. Was glaubst du denn? Was kannst du maximal erreichen im Handball? Du spielst auf Rückraum Mitte, du bist aber jetzt nicht 1,95 groß.
Nee, also realistisch. Also ich fand's schon cool, zweite Liga zu spielen. Das würde ich gerne nochmal. Ich glaube, das könnte auch ganz gut passen. Deswegen hoffen wir, dass wir aufsteigen und dann ja möglicherweise nochmal eine zweite Liga spielen. Das wäre schon ganz cool.
Und was kannst du dann aus deiner Perspektive mit dem Handball in Anführungsstrichen erreichen? Was kann dir der Handball geben? Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Was kann dir der Handball finanziell geben? Welche Basis kannst du dir da überhaupt erarbeiten auf diesem Niveau zwischen, ich sag mal, Schwelle zweiter und dritter Liga?
Ja, erstmal, was kann der Handball mir allgemein geben? Ist halt Hobby, ne? Ist halt unfassbar cool, mit Freunden oder so sein Hobby ausüben zu dürfen oder zu können. Klar, ist finanziell auch so, dass man das vielleicht auch noch gerne macht. Aber es bringt einfach Spaß, Handball zu spielen. Und klar ist die zweite Liga nochmal was anderes als die dritte Liga, wodurch natürlich auch nochmal so ein Reiz steigt. Aber natürlich steht der Spaß immer noch im Vordergrund.
Hast du gemerkt, als du von Ferndorf dann, und vorher warst du halt in Dessau, als du dann in Krefeld gespielt hast, dass du einen Niveauvorsprung hast teilweise, weil du deutlich häufiger trainiert hast bei den anderen Vereinen? Wie oft trainiert ihr in Krefeld?
Krefeld jetzt 5-mal die Woche. Ja, Dessau, Ferndorf, zweite Liga, das ist halt noch was anderes. Du bist halt professioneller, ne? Also du trainierst auch morgens, was natürlich auch als Sportler was bringt. Da merkt man schon, dass die zweite Liga allgemein in allen Bereichen professioneller ist. Es ist egal, ob das die Hallen sind oder Zuschauer. Und natürlich auch vom Niveau, gar keine Frage. Aber das ist halt echt nochmal ein Riesenunterschied.
Hast du damals in Dessau und Ferndorf auch einen Unterschied gemerkt, weil du gerade die Zuschauer auch angesprochen hast? Ich meine, das sind natürlich auch zwei Vereine, wo die Fans, glaube ich, relativ aktiv sind. Dass das auch nochmal eine große Diskrepanz ist im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Krefeld. Krefeld ist jetzt auch nicht eine klassische Handballstadt, ne, über die Geschichte gesehen.
Naja, aber ich glaube, wenn du jetzt jeden in der zweiten Liga fragst, wo die besten Stimmungen oder coolsten Atmosphären sind, dann wirst du oft hören oder bei den meisten raushören, Dessau und Ferndorf. Dessau ist unglaublich und Ferndorf auch. Also wenn du da gespielt hast, ich weiß noch, ein Spiel, zweite Liga gegen Gummersbach, das Derby, da ging es echt darum, wenn wir das gewinnen, dann bleiben wir ungefähr in der Liga. Da hat es gekracht schon vor dem Spiel, ne? Das war unglaublich. Das war schon richtig, richtig cool, vor denen zu spielen, vor den verrückten Fenstern in Ferndorf.
Ich bin leider noch nie in Ferndorf gewesen, was daran liegt, dass es da eine Brücke gibt zwischen Dortmund und Ferndorf, die kaputt ist. Ja, ja, du sagst es schon. Du bist diese Strecke auch häufiger gefahren. Ist nervig. Das ist auch so ein Punkt, ja. Also man muss ja dann auch gucken, wo man zu Hause ist und welche privaten und familiären Verbindungen man vielleicht auch teilweise hat und trifft auch so Entscheidungen, wo man hinwechselt.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, du hast ja auch allgemein in NRW viele Hallen, wo du sonst hinfahren könntest. Es muss halt nicht Ferndorf sein. Du kannst halt auch entspannt erste, zweite Liga, Männer, Frauen gucken, wo du überall hier schnell bist.
Ja, das stimmt natürlich auch. Aber trotzdem, vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, auch in so eine Entscheidungsfindung, wenn du jetzt sagst, okay, du gehst von Flensburg nach Dessau. Wie kommt dann so ein Kontakt zustande? Arbeitest du ganz klassisch mit einem Berater? Und warum sagst du dann vielleicht in dem Moment, ja, das ist der richtige Standort für mich? Was ist deine Erwartungshaltung immer? Was war zum Beispiel auch deine Erwartungshaltung, als du dann nach Ferndorf gegangen bist und dann nach Krefeld? Wie war das jeweils bei den Vereinen und bei den Überlegungen, die du dann hattest?
Nach Dessau ging über einen Berater. Aber es war auch so, dass in Flensburg war es halt so eigentlich primär zweite Mannschaft und dann mal bei der ersten Mannschaft mittrainieren, mal mitgefahren zu spielen. Habe ich halt irgendwann gesagt, so jetzt willst du mal fest in der eigenen ersten Mannschaft sein. So. Und dann kam das mit Dessau der Weg, wo du dann wirklich fest nur in einer Mannschaft bist, hast nur die eine Mannschaft, hüpfst nicht immer hin und her, weißt, wo du spielst. Und das, ja, das wollte ich da unbedingt haben, denn mit, was war das, Anfang 2020, die Corona, und dann kam natürlich leider Corona, dann wurde es natürlich alles ein bisschen anders.
Ja, das ist ein sehr, sehr ärgerliches Thema, müssen wir nicht drüber reden. Trotzdem ein bisschen an Stimmung konntest du ja dann noch mitnehmen, hast ja auch eben erzählt, wie das da ist, aber dann vor allem halt auch in Ferndorf. Jetzt ist das dein vierter Verein in den letzten 5 Jahren, die HSG Krefeld. Das ist auch so ein Thema, was ich gerne mal mit jemandem besprechen will, der vielleicht nicht ganz oben im Handball ist. Ja, weil da ist natürlich dann auch immer vor allem eine finanzielle Frage. Dann kommt der eine Verein und sagt, ja, wir haben hier nochmal so und so viel Euro mehr. Möchtest du zu uns kommen? Oder der Spieler ist etabliert in der Mannschaft und sagt, ich möchte hier lange Teile meiner Karriere verbringen. Ich könnte jetzt sagen, du bist so ein bisschen so ein Handballvagabund. Ist das so?
Eigentlich nicht gerne. Finde ich auch irgendwie gar nicht cool. Jetzt, wenn man das so hört, wir Verein in den letzten 5 Jahren, hört sich nicht gut an oder ja, bin ich nicht stolz drauf oder sowas, ne? Aber ja, leider gibt's immer Gründe, weshalb man in den Verein wechselt oder nicht zufrieden ist oder sich dann für Veränderungen entscheidet.
Wäre das denn deine Idee zu sagen, ich bin lieber 10 Jahre bei einem Verein? Manche, die mögen ja auch die Veränderung.
Ja, nee, bin ich gar nicht. Also wenn alles passt, bin ich ein Fan davon, dass man das schätzen sollte, was man hat, wo man gerade ist. Und wenn das passen würde, dann wäre ich viel lieber 10 Jahre bei einem Verein, ja.
Ja, ich frage halt deswegen, weil die Perspektive von den Leuten, die das von außen betrachten, ja immer eine ganz andere ist. Ich glaube, es gibt auch Spieler, ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich auch ehemalige Mitspieler haben, du hast jetzt eben über Lars Keul gesprochen, mit dem du damals in Flensburg in der Jugend gespielt hast, der wechselt jetzt aus meiner Sicht oder hat das bereits getan, weil wenn wir das Interview ausstrahlen, dann ist diese Aufnahme schon ein paar Wochen alt, ja. Der wechselt jetzt mal eben nach Mazedonien, zu Vardarskopje, die in der Vergangenheit eine sehr gute Mannschaft hatten, aber jetzt aktuell halt nicht mehr. Das ist, ich will das nicht als wild bezeichnen, aber ein kleines Abenteuer. Wie ist das dann, wenn du mit so Kollegen darüber sprichst? Ich meine, es trennen sich ja dann auch oft die Wege, ne? Also wie kann man dann ein privates Umfeld auch aufbauen, wenn man halt häufig den Verein wechselt? Ist das schwer?
Ja, schon. Also ich finde, jetzt in Deutschland geht's eigentlich, weil du sprichst halt die Sprache. Das ist deutlich einfacher. Ich weiß nicht, wie das für welche ist, die jetzt ins Ausland gehen. Habe ich noch nicht gemacht, noch nicht probiert. Aber ich glaube, das ist nochmal enorm schwieriger, weil du halt die Sprache nicht sprichst. Du musst erstmal irgendwo hinkommen, wo du Leute kennenlernen kannst. Klar, mit der Mannschaft als erstes. Aber ich glaube, das ist dann nochmal deutlich schwieriger, auch Freunde zu finden.
Fällt dir das auf bei Mitspielern teilweise, die aus dem Ausland kommen oder in der Vergangenheit, dass die sich schwer tun in der neuen Heimat?
Nee, also in der Mannschaft gar nicht. Also die geben natürlich alles dafür. Also jetzt gerade, oder kennt man das ja nur, wenn halt andere hier hinkommen. Und die lernen halt super schnell Deutsch, geben alles dafür, sich in die Mannschaft zu integrieren. Aber das ist natürlich, glaube ich, was auch Schwieriges, ja, wenn du irgendwo hinkommst und die Sprache nicht beherrschst, dass du dich halt erstmal integrieren musst. Klar, erstmal auf Englisch so. Aber ich habe also einen riesen Respekt vor denen, die hier hinkommen. Meistens auch ohne Familie, vielleicht manchmal mit Freundinnen oder Freundin und sich dann wirklich ihr neues Zuhause aufbauen wollen. Also das finde ich schon richtig cool.
Was mir auch immer auffällt, beziehungsweise wovor ich Respekt habe, ist der Mut, den die teilweise aufbringen. Also die kommen vielleicht dann mal aus Osteuropa irgendwie nach Deutschland. Die Sprache ist komplett anders. Hast du ja gerade auch schon angesprochen, dass sie sich sehr bemühen, am Anfang aber auch auf Englisch, lassen teilweise ja auch ihre Familie sozusagen zurück. Was hast du da so für Erfahrungen gemacht mit ehemaligen Mitspielern, wenn die mal darüber gesprochen haben?
Ja, ich finde das eigentlich, also von denen, klar, riesen Respekt, dass sie das machen. Auch die ganzen Freunde, die man schon früher aus der Schule hat, haben die natürlich auch nicht mit, ne? Aber ich finde das auch cool, weil wenn du denn so, ich sag mal, wir hatten jetzt in Kroaten und wenn wir denn so ein Kabinenfest machen, dann machen die halt ihre, keine Ahnung, Spezialitäten aus Kroatien oder so. Das ist dann eigentlich auch mal so ganz cool. Aber ja, riesen Respekt vor denen auch, wenn immer die Partner mitkommen, die ja dann erstmal die Sprache und dann vielleicht auch irgendwie einen Job suchen brauchen, ist natürlich auch nochmal schwieriger. Deswegen habe ich echt größten Respekt vor denen, wenn sie zu uns nach Deutschland kommen.
Du hast eben über den Unterschied gesprochen, sportlich, zwischen der zweiten und der dritten Liga, auch was das Professionelle angeht, dahingehend auch. Also hast du in der zweiten Liga anders wahrgenommen, dass die ausländischen Spieler sich auf eine gewisse Art und Weise integrieren als jetzt in der dritten Liga? Weil du hast jetzt gerade eine Sache gesagt, wenn die ihre Partnerin dann mitbringen, ja, und vielleicht sogar noch ein Kind, die sind nicht jeden Tag beim Training, die haben nicht jeden Tag Kontakt mit jemandem, der Deutsch spricht, dass es einfacher ist, die Sprache für die zu lernen. Das ist auch ein ganz interessanter Punkt, wie ich finde. Gab ja vor einigen Monaten hier dann auch mal ein Interview mit Justin Müller, der jetzt nach Wetzlar gewechselt ist, und der hat gesagt, dass seine Frau zum Beispiel auch vorher schon oder Freundin vorher mit ihm angefangen hat, Dänischkurs zu belegen, damit sie dann auch, wenn sie vor Ort ist, Dänisch sprechen kann, damit sie sich nicht ausgegrenzt fühlt. Welche Erfahrungen hast du da gemacht mit deinen Mitspielern?
Bei uns war das tatsächlich immer so, dass die Vereine sich darum gekümmert haben, dass es so Deutschkurse gab in, keine Ahnung, in irgendwelchen Universitäten oder so. Es gibt ja auch andere Bürger, die dann die Sprache lernen wollen. So, dann ist es halt echt so, dass sie so einen Deutschkurs, ne, einfach ganz normal Deutsch lernen. Und ich sag mal, ist natürlich für beide von Vorteil. Klar, reden die dann auch mal untereinander, so ihre Sprache, ist auch völlig normal. Aber normal ist das so, dass sie dann halt zu so einem Deutschunterricht kommen, wie in so einer Schule.
Das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, also nicht ich persönlich, sondern was ich gehört habe von anderen. Mein Deutsch ist, glaube ich, einigermaßen solide, von daher ist das, glaube ich, in Ordnung so. Aber Spaß beiseite, also wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, wie das für die anderen ist und natürlich, wie das auch für dich ist. Was glaubst du denn, was wird das für dich in den nächsten Jahren werden? Also ich meine, man könnte jetzt relativ einfach sagen, weil du das eben ja so betont hast, du bleibst jetzt noch 5 Jahre in Krefeld. Aber eine Garantie gibt's ja nicht. Vielleicht entwickelt sich der Verein in eine ganz andere Richtung oder du hast mal eine schwere Verletzung, also auf Holz geklopft, ne? Natürlich, dass da nichts passiert, gar keine Frage. Aber ja, mit welchen Gedanken gehst du so in die nächsten Jahre oder denkst du gar nicht so weit, sondern schaust jetzt erstmal, mein Vertrag läuft im Sommer 25 aus und dann gucke ich mal, was passiert?
Ja, genau, so ist jetzt erstmal der Plan. Wie du gesagt hast, man weiß nie, in welche Richtung es läuft, was passiert, wie die Saison verläuft, wie der Verein sich entwickelt, was der Verein vorhat oder wie es nächstes Jahr im Sommer oder in 12 Monaten aussieht.
Ein wichtiges Thema ist dahingehend natürlich auch, was machst du nebenher? Oder ist das überhaupt nebenher oder ist der Handball nebenher?
Ja, ich mach ein duales Studium. Und Handball nebenher hört sich so ein bisschen so an, als wenn Handball nur Hobby wäre. Ist es aber nicht. Ich mache beides voll, sage ich mal. Ist natürlich viel. Ja, aber das ist schon ein voller Tag denn.
Was machst du genau und ist das auch was im Sportbereich? Das ist ja der Klassiker eigentlich.
Nee, ist nicht im Sportbereich. Bin also nicht so der Klassische.
Das heißt, du wirst später gar nicht im Sport arbeiten?
Nee, das ist nicht mein Plan.
Ah, okay, das ist sehr interessant, weil ich jetzt eigentlich gedacht hätte, du bist jemand, weil du dich unfassbar auch für Handball interessierst, ja. Das ist auch so eine Sache, wo ich mal mit Spielern und Aktiven drüber sprechen wollte. Weil du hast ja auch eben gesagt, das ist Hobby in Anführungsstrichen. Handball ist eine große Liebe für die meisten, die hier zu Gast sind, ist das ja eigentlich immer so. Sprichst du viel mit Leuten über Handball? Lässt dich das Thema überhaupt mal los? Kannst du vom Handball abschalten?
Nee, eigentlich gar nicht. Also ich gucke unglaublich viel Handball, so Schleichwerbung hier auch dank deinen, so, weil man halt alle Spiele nachgucken kann. Man kann Männer, Frauen, erste, zweite Liga, alles im Real Life sehen oder das, was man sehen will. Deswegen gucke ich schon unglaublich viel Handball. Aber mich interessiert auch so der Handball nicht nur in Deutschland, auch Skandinavien verfolge ich sehr gerne. Und klar spricht man auch viel über Handball, gerade mit Freunden, die vielleicht auch woanders spielen, wie es in deren Mannschaften läuft, wie es persönlich läuft. Also es dreht sich schon sehr, sehr viel um Handball und klar, ja, ist es auch immer interessant, so was in der Handballwelt so passiert, gerade auch, ich sag mal, so Wechsel oder so.
Ist das das Thema, was dich am meisten interessiert, wer so wohin wechselt oder was sind die Kerngesprächsthemen unter Handballern, die auf höherem Niveau unterwegs sind?
Ja, ich glaube, man spricht auch viel so über einzelne Spieltage, so wer hat wo gewonnen, was war eine Überraschung, wie läuft's bei welchem Verein, wie läuft's persönlich, was sind so aktuelle Themen wie Wechsel oder so. Es gibt ja immer Sachen, wo unglaublich viel diskutiert wird. So jetzt, keine Ahnung, die Wechselei von Andy Wolf, die geht ja auch schon seit mehreren Monaten oder zieht sich über mehrere Monate, was eigentlich immer ein Thema ist. Von daher immer so aktuell ist eigentlich, was gerade so passiert ist.
Ja, Andy Wolf, gehen wir jetzt mal schwer davon aus, zu dem Zeitpunkt, wo ihr diese Sendung hört, spielt mittlerweile wieder beim THW Kiel, wir wissen es noch nicht. Ja. Also das ist die aktuelle Meldung, die wir gehört haben, beziehungsweise es wurde ja erst gesagt, aktuell, das ist das entscheidende Wort, ist er noch kein Spieler des THW Kiel, so hat Viktor Szilágyi es ausgedrückt, der Geschäftsführer der Zebras. Ja. Also ich finde halt interessant, das, was du ja eben auch gesagt, ich meine, ich mache natürlich Schleichwerbung, weil ich auch für die Kollegen von dein tätig bin, aber dass man eben fast alles da gucken kann, das finde ich super, deswegen gucke ich auch extrem viel in der Freizeit, aber wenn du jetzt mal guckst auf das Spiel an sich, auf den Handball an sich, gehen wir mal weg von Berichterstattung, Social Media und so weiter und so fort, wenn du auf der Platte bist, also rein sportlich gesehen, was ist so das, was für dich die größte Bedeutung hat? Ist es taktisches Verständnis? Ist es Athletik? Wie denkst du, hat sich der Handball da in den letzten Jahren entwickelt? Gefällt dir die Entwicklung des Handballs?
Ja, weil die Entwicklung geht dahin, was ich auch eigentlich so für einen Spieler bin. Eher so klein, schnell, viel Zweikämpfe, 1 gegen 1. Wenn man jetzt gerade mal sich nur Magdeburg anguckt oder so, da ist er, glaube ich, im Rückraum kaum Spieler größer als 1,90 oder so. Das finde ich schon sehr interessant, aber ich finde das auch so taktisch auch manchmal, ich gucke sehr gerne Auszeiten, wann die genommen werden, was alles gesagt wird, wer was sagt, finde ich auch ganz interessant, so wie in Schweden oder so, wo der Trainer die Auszeit nimmt, aber dann reden tut eigentlich Jim Gottfriedsson oder so. Oder auch so Bennett Wieger oder so, was der in so einer Auszeit sagt und wie komplex sie so ist, weil, keine Ahnung, es sind halt auch nur 60 Sekunden und in den 60 Sekunden muss man halt auch schon richtig alles auf den Punkt treffen, weil sonst erzählst du 60 Sekunden verdammt viel, aber die Spieler nehmen nur 30 Sekunden mit.
Schön, dass du das Thema quasi so auf den Tisch bringst, weil das finde ich sehr interessant. Ich bin der Meinung, Auszeiten kann man nur zu spät nehmen. Was sagst du zu der These?
Nee, ich finde auch, manchmal finde ich, sieht man das, wenn man, das finde ich manchmal das Problem mit dieser Auszeit in den letzten 5 Minuten, dass manche Trainer dann nochmal sagen, okay, ich nehme mal jetzt meine Auszeit hier oder ich will die jetzt nochmal unbedingt nehmen, wo ich sage, warum? Also es läuft doch eigentlich gut, so wenn eine Mannschaft so, keine Ahnung, 3-0 auf hat, denn nehmen manche so Auszeiten. Klar kann man sagen, ja, nochmal jetzt, ich will unbedingt das Tor haben, aber manchmal sage ich auch, lass es einfach laufen, weil die letzten 3 Angriffe hat man auch 100% gehabt, also da hat man 3 Tore gemacht, wo ich dann sage, ja, hätte jetzt nicht sein müssen.
Das Komplexe hast du angesprochen, dass in 60 Sekunden zu viel gesagt werden kann. Wie viel nimmst du als Spieler denn überhaupt wahr? Du hast eben so von 30 Sekunden gesprochen, aber wie viel nimmst du wirklich wahr?
Ja, man probiert alles wahrzunehmen, na klar, aber manchmal ist das ja aufgesplittet in, keine Ahnung, wenn jetzt 29, 30 Auszeit genommen wird, dann ist ja wirklich nur ein Angriff. Dann musst du wirklich jeden Schritt, jeden Pass auf dem Kasten haben. Oder es wäre gut, wenn du jeden auf dem Kasten hast. Aber es gibt auch natürlich Auszeiten nach 15 Minuten, nach 20 Minuten, wo dann heißt, Abwehr müssen wir das machen oder Abwehr machen wir das, Angriff wollen wir das, wir machen das so, ändern das so oder so. Das ist natürlich schon viel komplexer.
Und dann noch die Geschichte, die du erwähnt hast, dass zum Beispiel Gottfriedsson bei den Schweden dann sagt, wir machen im Angriff das und das. Dann gibt's ja viele, die sagen, ja, aber wie kann das denn sein? Der Trainer muss doch die Vorgaben liefern. Jetzt ist das natürlich ein Offensivspieler, der auch auf der Platte steht und der der Spielmacher dieser Mannschaft ist und der natürlich wie kein anderer auch weiß, was dann in dem Moment zu tun ist. Jetzt hat er in der schwedischen Nationalmannschaft mit Glenn Solberg einen Trainer, der selber ein Weltklasse-Spieler war, auf der gleichen Position. Ist das eine Sache, die man diskutieren kann? Warum sagt es nicht der Trainer? Wie ist das für euch Spieler? Habt ihr das gerne? Hast du Mitspieler auch gehabt, die dann die Ansagen gemacht haben? Oder ist das bei euch auf dem Niveau noch ein bisschen anders?
Also ich finde es super, wenn so die Kommunikation zwischen Spieler, Trainer, dass man so die Kommunikation hat, was läuft gut, was denkst du, was soll man machen oder so. Aber ich finde das, jetzt mal bei Schweden gesehen, also Glenn Solberg, der redet 20 Sekunden vielleicht, was sie ändern wollen, aber dann sagt Gottfriedsson ganz genau an, was gespielt wird. Und ich finde es halt aber auch interessant, wenn du mal Dänemark nach Auszeit guckst, Nikolaj Jakobsen, der spricht 60 Sekunden, da fällt ihm keiner ans Wort. So, der ist halt klar der Chef da im Ring, bei so Weltstars. Aber ich finde, eigentlich das gut, wenn, keine Ahnung, auch mal Spieler zwei, drei Sachen sagen oder irgendein Spieler oder Erfahrener sagt so, wir machen jetzt das oder wir machen das so oder lass uns mal das spielen.
Wenn du schon hier sitzt, dann können wir über zwei, drei andere Themen auch noch sprechen. Und zwar eine Sache, die ich immer sehr heiß diskutiere, ist, sollten wir vielleicht auf absolutem Spitzenniveau einen dritten Schiedsrichter haben. Das Spiel ist unfassbar schnell geworden in den letzten 15 Jahren. Hat es an Geschwindigkeit nochmal rapide zugenommen und daher glaube ich, ist es teilweise für die Schiedsrichter auch schwerer geworden, einfach das dann auch entsprechend zu bewerten und natürlich auch richtig zu bewerten. Das ist ja die Idee dahinter. Klar, das Geschwindigkeitsniveau ist in der zweiten Liga langsamer als in der ersten und in der dritten natürlich langsamer als in der zweiten Liga. Aber du hast ja auch gesagt, du guckst viel Handball, du bist ja auch regelmäßig in Hallen und siehst das dann auch, sag ich mal, auf internationalem Spitzenniveau beispielsweise. Wie schätzt du das ein? Ist das eine Option? Deiner Meinung nach sollte man vielleicht da mal überlegen, auch den Schiedsrichtern eventuell damit zu helfen, weil wir können ja von außen immer leicht sagen, boah, die haben aber wieder einen Mist gepfiffen, aber wir sind nie in der Situation, beispielsweise in der Kölner Arena vor 20.000 auch, Entscheidungen treffen zu müssen innerhalb von Millisekunden. Vielleicht wäre ein Schiedsrichter mehr da eine Option.
Interessant, habe ich tatsächlich noch nicht so drüber nachgedacht. Ja, was ich verbessern würde, ich würde diesen, wie beim Fußball einführen, mit dieser Uhr und diesem Chip im Ball, ob der drin war oder nicht. Weil manchmal gibt es so Auszeiten oder den Videobeweis finde ich super. Gerade um so Entscheidungen, war das 2 Minuten oder rot oder war es vielleicht sogar nur eine Schwalbe? So, dass man sagt, oh, das wären 2 Minuten, sieht aber, ja okay, das war nichts. Ne? Das finde ich auch super. Aber diesen Chip im Ball, wo auch oft unterbrochen wird, natürlich ist das auch nicht so, ich sag mal, cool, wenn jetzt wieder unterbrochen wird, 3 Minuten, die müssen gucken, war der drin, war der nicht drin. Deswegen würde ich eher diesen Chip im Ball machen, weil das war auch letzten Jahr Spiel Berlin-Flensburg, letzten 2 Minuten, wo es nicht geprüft wurde, wo ich sage, das war eigentlich eine andere Entscheidung, die die Schiedsrichter dort getroffen haben, wo ich sage, da könnte man dahingehend vielleicht besser werden, dass man so klare Sachen einfach bald drin nicht sowas vielleicht noch ändern könnte.
Ja, ich glaube, technisch ist das im Prinzip alles umsetzbar. Es ist immer eine Frage des Geldes, welche finanziellen Ressourcen da zur Verfügung stehen. Okay, Videobeweis, direkt die nächste Vorlage von dir. Klassischer Spielmacher. Hat dir das gefallen, wie das in dieser ersten Saison mit Videobeweis in der Bundesliga lief? Oder was sagst du, ist da vielleicht noch besser, mal abgesehen vom Chip im Ball, drin oder nicht?
Ja, ich glaube, es gibt überall Verbesserungen auch gerade. Ich glaube, das war einmal in Flensburg, wo der Videobeweis dann nicht ging oder wo die Technik versagt hat, wo man am Ende gesagt hat, das war anders, aber die Schiris konnten sich das nicht angucken. Aber prinzipiell finde ich den gut. Ich finde es auch gut, dass es dann mal 2 Minuten dauert, weil die Schiedsrichter rausgehen und sich das nochmal angucken. Und das sind ja auch wirklich nur Entscheidungen, wo die Schiris sich nicht sicher sind. Das sind im Spiel vielleicht 2, 3. Und also riesen Respekt vor Schiedsrichtern. Ich würde den Job nicht machen wollen, weil das ist so kleinlich. Du musst so schnell und halt auch richtig reagieren. Und manchmal hängt davon echt ein ganzes Spiel ab, ne? Ob du jetzt einem 2 Minuten oder rot nach 5 Minuten gibst. Deswegen finde ich es super, dass man denen die Möglichkeit gibt. Klar, die machen auch Fehler. Dass man denen nochmal sagen kann, okay, hier, guckt euch das an und trefft selber nochmal eure Entscheidung. Hier habt ihr die Situation noch 5-mal und nochmal 5-mal langsamer. Dass man wirklich bei schwierigen Entscheidungen, weil so eine rote Karte, wenn ein Spieler 50 Minuten raus ist, das ist ja enorm so beim Spiel, das macht ja einen Riesenunterschied, dass man da wirklich nochmal denen die Chance gibt, sich die Entscheidung nochmal anzugucken und dass sie vielleicht dann nochmal die im Nachhinein richtige Entscheidung treffen können.
Challenge, ist das eine Option?
Ja, finde ich, würde ich vielleicht auch, jetzt wo du sagst, auch eine gute Idee so. Wo ich sage, dass jeder Trainer in einem Spiel einmal die Möglichkeit hat, nochmal draufzuhauen und sagen, ey, das war was anderes. Weil klar, es geht um verdammt viel im Spiel. Die Trainer sind natürlich auch emotional dabei, sehen manchmal Sachen anders. Schiedsrichter sehen vielleicht Kleinigkeiten nicht, wo die einfach weiterlaufen lassen, wo sie dann im Nachhinein, nicht wie beim Fußball, wo noch 5 Minuten aufs Ohr kommt, ey, guck dir das mal an. Dass die vielleicht dann auch wirklich einmal pro Spiel die Möglichkeit haben, hier, also das war auf jeden Fall was, guckt euch das nochmal an oder das war anders.
Ich gucke sehr viel US-Sport und da ist es so, beispielsweise im Football oder auch in der NHL, im Eishockey, dass die Schiedsrichter teilweise erklären, wofür es jetzt 2 Minuten gab oder wofür die Flagge geworfen wurde oder so weiter, dann weiß das halt auch jeder. Glaubst du, das wäre auch eine Möglichkeit, dass man in der Bundesliga sagt, man hat einen Videobeweis und dann stellt sich der Schiedsrichter an den Mittelkreis und hat eine Verbindung irgendwie und dann wird das über die Hallenakustik erklärt, ganz kurz, damit auch jeder informiert ist? Denkst du, das würde ein bisschen Brisanz auch aus manchen Entscheidungen rausnehmen, ein bisschen mehr Verständnis verursachen sozusagen beim Publikum?
Ja, aber ich bin halt auch ein Fan vom schnellen Spiel. Ne? Ich glaube, das wird ordentlich Tempo oder so rausnehmen, wenn man immer dann am Mittelkreis geht und sagt, hier, wir haben das gepfiffen. Ich finde das gut, dass manche Schiedsrichter, die zeigen das richtig deutlich, was sie gepfiffen haben, was sie gesehen haben, ob das Stoßen war, ob das ein Rumreißen war oder ob das irgendwas anderes, Griff in den Arm war. Das finde ich schon richtig gut. Von daher würde ich sagen, müsste man nicht einführen.
Okay, so, jetzt haben wir über Handball in der 2. und 3. Liga gesprochen. Wir haben gesprochen über die Schiedsrichter, über Videobeweis, Entwicklung des Spiels. Fällt dir noch was ein? Hast du als Spieler noch ein Thema? Was?
Ja, ich dachte, wir reden sagst, über Prognose Olympia Deutschland.
Ja, das hast du gedacht, als ich dich eingeladen
ja,
habe.
Ja, ich dachte jetzt so kurz vor Olympia, was hast du zum Kader oder was hast du, was glaubst du, wie Spitze Deutschland, Skandinavien, wer ist dein Favorit, wo geht's hin?
Muss ich dich enttäuschen, Jörn, weil ja, das sende ich ja erst, das sende ich ja erst irgendwann im September oder so oder im Oktober, ich weiß es nicht. Ja. Da hätten wir wahrscheinlich sehr viel zu besprechen. Wir können natürlich, ist kein Problem, wir können täglich zueinander schalten, während ich in Paris bin. Also, bist du da dabei?
Können wir machen.
Ja, du musst dich natürlich dann nach den Zeiten richten, wo ich Zeit habe, ist ja klar. Ja. Gucken wir mal, ob die HSG Krefeld-Niederrhein, so heißt sie offiziell, da Lust drauf hat und ob das mit deinem dualen Studium zu vereinbaren ist. Ja, vielleicht, die Hörer werden es dann ja mitbekommen haben, vielleicht haben wir es durchgezogen, vielleicht schneide ich es auch im Nachhinein einfach raus, weil es nicht zustande gekommen ist.
Perfekt.
Alles klar. Erstmal danke, dass du hier warst und das war's mit dem aktuellen Interview der Woche. Ja, wie gehabt, könnt ihr gerne vorbeischauen auf unseren sozialen Kanälen Facebook, Twitter, YouTube und vor allem Instagram. Einfach Kreis absuchen und folgen. Das war's für diese Woche. Bis zur nächsten. Tschüss.